Willkommen bei der spanischen Inquisition.
Hallihallo an den Endgeräten. Wir sind's wieder hier, die
das
drei von der
Tankstelle.
Ich groove noch ein bisschen ein, die drei von der Tankstelle featuring Snapchat-Man Phil. Und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Fan-Favorites hier von Giga. Serien und Filme nicht zu vergessen. Und es ist die Ausgabe Nummer 7. Mal gucken, der verfluchte siebte Jahr. Also schauen wir mal, wie die Sendung heute wird. Das verfluchte oder so. Verflixte. Klickern. Wer weiß, ob es verflucht oder verflixt wird. Guten Appetit, Philipp ist nicht nur Snapchat-Man, sondern er isst hier eine kühle Frühlingsrolle. Ich weiß nicht, ob es ihm so schmeckt. Er lacht ein bisschen, könnte sein. Wir retten uns mal ins Jingle. Did you just have a brain fart? Danke sehr, Junge, das ist vorbei und wir können anfangen. Tobi lädt sich auch Snapchat runter.
Während, der freshe Philipp ist eine frische Frühlingsrolle.
Genau.
Edwin wäre stolz auf mich.
Ja.
Ist aber eine Sommerrolle, weil die Frühlingsrollen
sind ja stimmt.
Frittiert.
Ja, das Erste, was sie von mir wollen, ist mein Geburtsdatum. Da geht's ja schon mal los.
Ja, ja, dann nimm doch einfach 1990.
Stimmt ja, habe ich doch schon gemacht.
Also für alle Zuhörer, wir haben gerade ein bisschen rumgesnappt. Chattet und das hat Tobi so toll gefunden, dass er sich das jetzt auch runtergeladen hat.
Und als er gesehen hat, dass schon 100 Millionen Menschen das runtergeladen haben, meinte er, den Trend darf er nicht verpassen.
Jetzt genau. Muss ich es auch ihr aufspringen. Findet uns denn ich glaube, das wird der neue heiße Scheiß.
Das wird das neue YouTube, habe ich heute irgendwo gelesen.
Ihr findet uns unter den Snapchat-Namen Tick, Trick und Track. Ihr müsst erstmal rausfinden, wer ist.
Ja gut, und der vierte?
Ach so,
Marek. Kater Carlo. Wenn ihr
also mein
habt,
Nutzername ist meine einzigartige Identität bei Snapchat.
Ja, Tobias Heidemann?
Nee, es muss ja irgendwie ein crazy Name sein.
Muss, ne? jetzt ist wie mein Charakter erstellen. Jetzt musst du erstmal drei bis vier Tage drüber nachdenken.
Oh ja, genau, ich nehme einfach meinen Skyrim-Charakter.
Ich bin gerade mit meiner Sommerrolle. Also. Und diesem ekligen Mikro rangeschraubt.
Ja, lecker.
Ich mag
jetzt hast du keinen Bock mehr, ne?
Nee, irgendwie.
Das so voll nicht
mit. Aber ey, diese Mikros benutzt doch keiner außer wir. Also wenn, dann sind deine Keime da dran. So.
Ja, das stimmt.
Gut, Mikro 1 verkeimt. Original so. Von Philipp Schleinig. So fangen wir an. Ich wollte ja auch nicht gerne mal anfangen und einfach dreist selbst sagen, als erstes, wie es mir geht. Weil mir fällt nämlich gerade ein, ich habe letztens etwas unruhig geschlafen. Ich hatte einen ganz seltsamen Traum und in diesem Traum kam Tobias Heidemann vor. Das ist jetzt kein Witz.
Das ist mir auch schon mal passiert, das habe ich erzählt.
Dass du von Tobias Heidemann geträumt hast?
Nee, dass ich von dir geträumt habe.
Ich von mir?
Ja.
Und irgendwie, ich saß in einem kleinen Bus, so in der Mitte irgendwo. Ich weiß nicht, wer sonst noch da war. Auf jeden Fall, Tobi saß vorne rechts. Und wir waren anscheinend in Wolfsburg, aus welchen Gründen noch immer. Und irgendwann meinte Tobi so, du hattest doch dir die Kräuterbutter von mir genommen. Ich brauche die Kräuterbutter unbedingt wieder. Und zwar jetzt. Und ich meinte so, Alter, ich habe doch keine Kräuterbutter mehr. Und er so, doch, ich brauche die super dringend jetzt. Und es wurde auch immer, also Tobi wurde immer also auch bestimmter, dass er jetzt diese Kräuterbutter haben will. Und daraufhin habe ich mir halt gedacht, okay, dann halten wir es in so einem Supermarkt an und dann kaufe ich halt eine neue für ihn. Und dann bin ich in so einen Supermarkt reingegangen und da waren so super verschwitzte Hooligans drin. Und einer von denen hat mir so eine Kette in die Hand gedrückt und meinte, verpiss dich, wir haben hier keine Kräuterbutter. Und dann war an der Kette ein riesiger, flauschiger Hund. Und mit dem stand ich vor dem Supermarkt und wartete, dass ich wieder von dem Bus abgeholt werde und mir zwischendurch überlegt, wie ich Tobi den Hund als Kräuterbutter verkaufen kann. Dann bin ich aufgewacht. Das ist kein Witz. Also ich habe noch ausgelassen, dass natürlich in diesen Träumen so ist. Ich hatte ewig, dieser Bus kam nicht.
Ja,
also es ging nicht. Ich meinte so, ey, jetzt holt mich ab, ich habe hier diesen komischen Hund. Ich weiß auch nicht, ob ich den loswerden wollte oder nicht. Auf jeden Fall, der kam nicht. Also Tobi, tut mir leid. Ja. Ich werde dir mal im Real Life irgendwann mal eine kleine Kräuterbutter in der
das sind
mitbringen. So von
Flauschiger Tipp. Hund ist leider schon vergeben als Username.
Schade.
Guck mal, Kräuterbutter.
Das sind Kräuterbutter Lover 12.
Das sind die drei Vorlieben des Marek Bang. Tobias Heidemann, Kräuterbutter und flauschige Hunde.
Ja. Kräuterkunde gibt's noch. Der Kräuterkunde.
Der Kräuterkundige.
Gibt's Directman schon?
Directman, oder?
Directman. Directman gibt's bestimmt nicht.
Doch, dann hat Amir das schon.
Die Amir zu Directman 1.
Ja, wie geht's denn dir, Philipp? Außer, dass du jetzt genau in diesem Moment, wo ich diese Frage stelle, den letzten Rest deiner Sommerrolle richtig in deinen Mund
schon stopfst. 10-mal vergeben.
Mhm. Echt? Directman, krass.
Krass.
Er macht mit einer Handbewegung, dass ich mal sagen soll, mir geht's gut. Philipp, wie geht's dir? Nee, alles schick. Ich kann mich nicht beschweren. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben, um Filme und Serien zu gucken. Ich habe gerade so ein bisschen, und das sage ich sehr ungerne, aber so ein bisschen Unlust verspüre ich auf Filme und Serien. Ich weiß auch nicht, warum.
Vielleicht hast du Bock auf Real Life.
Ja.
Von ein bisschen mehr Zeit, was machst du denn außer trinken? Ja, Christoph hat ein Alkoholproblem.
Das ist ja gut für mich, da bin ich der Zweitschlimmste und fall nicht weiter auf.
Nein, ich treffe... Oh, da ist mir doch glatt mein Deckel von der Fritz-Cola runtergefallen.
Ja. Dieser Light-Diet-Limo.
Nein, ich treffe mich halt mit Freunden abends. Oder...
Oh, Christoph,
Was habe ich denn letzte Woche eigentlich alles gemacht? Weiß ja nicht. Letzte Woche war ich viel unterwegs.
Warst du in der Hütte?
Ja.
Cool.
Ja, einmal. Und sonst weiß ich nicht.
Und Sonntag waren Christoph und ich zusammen auf dem Karneval.
Der Kulturen dazu
mit,
gesagt.
Weil
auf den richtigen Karneval würde ich ja nicht gehen.
Nee, doch Bauch-T-Shirt, also bauchfrei hatten wir. Und dann haben wir ganz vorne beim Samba-Wagen... heiße Rhythmen gelehrt.
Ich weiß, ich habe es im RBB-Livestream gesehen und dachte mir, Gottes Willen.
Wenn ihr jetzt schnell seid, könnt ihr das mal bei Philipps Snapchat sehen, weil es war ungefähr vor... Nee, stimmt gar nicht, wir haben schon Dienstag.
Ups. Ist schon lange her. Tobi hat es auch sehen können, aber der fuchst sich gerade noch ein.
Das Problem ist, ich bin schon soweit, ich habe den Account erstellt, allerdings warte ich jetzt auf eine SMS, die ich ja nicht kriegen kann, da ich im Flugmodus bin.
Ja, das ist
stimmt. Das
und damit ist die ganze Geschichte auch schon...
Du hast deine Handynummer angegeben, ich ja nicht, ne?
Ja, der Zug ist echt abgefahren. Aber ich habe hier jetzt das nächste Social Media Problem. Ich habe neue Nachrichtenanfragen von Kim und Olga. Kennen beide nicht.
Schon?
Wie geht das denn?
Auf Snapchat.
Das ist ja interessant.
Wie heißt denn du da jetzt nun?
Also Kim und Olga. Sagen?
Er heißt Kim und Olga.
Kennt man sich? Fragezeichen.
Na Quatsch.
Jetzt lügst du doch,
Jürgen. Ja, er lügt doch.
Wir sind einfach Fans.
Hä? Der hat wirklich schon Menschen, die...
Was ist denn mit dir los, ey? Ich habe vier Leute, die mir folgen.
Ja, deine Mutter.
Mein Papa.
Und
mein Bruder und Christoph.
Ja, komm, das Snapchat-Star. Tobias Heidemann.
Geil, herzlichen Glückwunsch. Guter Einstieg.
Hallo, ich bin jetzt voll konzentriert und ich bin jetzt zugegen im Podcast. Worüber haben wir schon geredet? Über den Karneval der Kulturen. Ich habe euch gesehen, wie ihr mit euren, wie soll man sagen...
Ja.
Fahrgeschäften
ja.
über den Karneval der Kulturen gezogen sein. Ihr seid ja am siebter Stelle schon dieses Mal sehr prominent gewesen.
Ja.
Du warst für Tanner Hütte unterwegs, mit der Tanner Hütte Feuerwehr.
Schützenverein.
Für den äthiopischen Bauchtanzverein Tanner Hütte.
Genau, ihr habt diese menschliche Pyramide gemacht, ne? Die menschliche Pyramide mit diesem
witzigen... Und dann sind sie immer gelaufen. Die unten mussten immer laufen, ohne dass sie umkippen. 800 Kilometer oder wie lang dieser Karneval der Kulturen ist.
Ja, ihr habt acht unterschiedliche Feuerschläuche um eure Gemächter gewickelt und seid dabei auf Sojasoßen gerutscht.
Gut, aber an siebter Stelle, Mann.
Mir ist halt gerade eingefallen, vielleicht verlieren wir auch Zuschauer, weil sie sich denken, geil, Filmpodcast und dann kommt...
Auf jeden Fall, ich rechne fest damit.
Ja, ich glaube auch, das ist ein Filmpodcast und das Erste, was wir tun in den ersten 15 Minuten, ist einfach gar nicht über
Filme. Wir sollten auch diese Warnung, Einführung wirklich auch als Warnung ausschreiben.
Können wir tun. Oder wir versuchen halt auch vielleicht ein neueres Publikum anzusprechen, das dann nur Bock auf Quatsch hat, die dann einfach nur 15 Minuten lang... sich das anhören und danach...
Gar kein schalten. Problem mit. Wollen wir einen neuen Podcast einfach aufmachen?
Ich hoffe, dass Leute irgendwann sagen so, ey, mich interessiert gar nicht, was über Filme zu sagen hat, sondern labert einfach mal. Ey, dann setze ich mich hier auch eineinhalb Stunden hin und rock das so weg.
Okay. Und dann können wir ja mal unsere User jetzt fragen, nervt euch das, was wir hier machen? Oder findet
ihr alles, was vor dem Film-Podcast ist.
Genau, alles, was vor dem Film-Podcast, also unsere Einführung. Und wenn ihr das hasst, und nicht mögt, dann seid trotzdem lieb. Also
was machst du denn da? Was isst du denn? Ist das wirklich Sojasauce?
Nee, das ist so. Das ist
einfach ekelhaft. Aber
also, genau,
wenn ihr das ganz lieb.
Genau, wenn ihr es kacke findet, schreibt es ganz lieb. Wenn ihr es geil findet, schickt uns
Snapchats.
Das ergibt gar keinen Sinn. Aber da sind ja so harte Brocken drin
in der Soße. Ja, das sind die Nudeln noch aus der Sommerrolle.
Achso, okay, gut. Das sieht
aber du weißt schon, wo deine Hände heute schon überall waren, ne?
Ja, bei meinem Handy wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, was du vor dem Essen machst, aber...
Du hast deine Hände. Ach ja, stimmt. Du hast deine Hände gewaschen, stimmt.
So nämlich.
Philipp, das war aber Rückhand, flawless. Der kam ja wie vorbestellt und nicht abgeholt.
So, machen wir mal Film. Jetzt.
Ja, also
jetzt.
Film, hallo, hier ist der seriöse Teil des Fun Favorite Podcast.
Strukturman.
Und wir sprechen heute über keine extra News wie sonst. Wir haben uns überlegt, statt der News machen wir eine kleine Trailer-Show. was dann natürlich auch eine Art News ist, denn es sind neue Trailer, über die wir sprechen werden. Auch so ein bisschen als Reminiszenz. Wir haben auch positives Feedback bekommen auf unsere Kategorie Trailer der Woche. Also ziehen wir den jetzt heute mal einfach auf die 1 und machen das ein bisschen größer. Und da haben wir hier 8 Trailer uns angeschaut und wollen die ein bisschen besprechen und sagen, wie wir sie finden. Und vielleicht kriegen wir es ja auch hin, in den passenden Artikel oder unter das YouTube-Video dann noch einen Link zu dem Trailer zu setzen, damit ihr euch den auch angucken könnt. Natürlich erst im Anschluss an diesen Trailer, bitte diesen Podcast bitte zu Ende hören. So, ich lade mir hier einen ab und wir fangen einfach mal an mit einem mit dem Lieblingstrailer von Philipp.
Mhm. Den hat er sich ungelogen, ich sitze ja neben ihm. Er hat sich den mindestens, als er rauskam, 3-mal angesehen.
Ja. Da kommt aber wirklich alles zusammen.
Das ist alles, was Philipp mag. Das ist
große Filmkunst, eine Tradition, eine Regietradition, die lange zurückreicht und mit Ang Lee jemanden auch, der sozusagen alle emotionalen Register anzusprechen weiß, hinter der Kamera hat und US-Patriotismus, der dann aber auch noch, krasser Twist, gebrochen wird
und
mit dem wahren, echten Leben
so
in Amerika quasi auch konterkariert wird.
Genau, und im Hintergrund hören wir es klingt wie ein Kinderchor, der David Bowies Heroes singt und das Ganze heißt Billy Lynn's Long Halftime Walk. Philipp, stell dir vor, dein Lieblingsfilm 2016.
Ich hatte den überhaupt nicht auf der Platte. Also ich habe gewusst, dass Ang Lee diesen Film dreht, weil er macht den ja mit sagen und schreibe 120 Bilder pro Sekunde.
Und wir haben uns beide schon mal darüber unterhalten, dass wir keine Ahnung haben, was daran jetzt geil ist.
Nee. Also ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, ne? Weil die Leute haben sich ja schon bei diesem HFR von Peter Jacksons Hobbit so aufgeregt, dass das so aussieht wie
Sitcom?
Telenovela oder sowas. 120 Bilder sind ja jetzt doch nochmal ein bisschen mehr. Deswegen mal gucken, wozu man das braucht.
Also im Trailer habe ich jetzt nicht den riesen Unterschied
gesehen. Ist halt ein PR-Coup. Also
aber deswegen
ist die Frage, wozu
braucht man das?
Also ich glaube nicht, dass Ang Lee so der Typ ist, der sich jetzt irgendwie sowas überlegt, um einem Film, der ein Thema hat, was jetzt nicht so weit reicht, noch ein bisschen Schub zu geben und sich dann halt so einen technischen Kram irgendwie einfallen lässt. Bei Herr der Ringe würde ich sagen, war das so. Ich glaube, das ist Peter Jackson, also in der Rückschau war es ja eigentlich auch ein Fail. Ne? Das hat ja dem Film nicht gut getan, im Kino.
Genau.
Das hätte man ja auch früher schon erkennen können. Und da war, glaube ich, die PR, glaube ich, eher das Maßgebliche und nicht die Technik. Und in diesem Fall weiß ich nicht genau. Vielleicht ist Ang Lee, der hat ja als letztes den Tigerfilm, den Life of Pi gemacht. Und der war ja auch sehr technisch angelegt. Und vielleicht ist darüber einfach was entstanden, dass er irgendwie so verspielt gedacht hat, er versucht das jetzt mal.
Ja, ich denke mir auch, dass er sich irgendwas dabei gedacht hat. Also ich war sehr beeindruckt von dem Trailer und deswegen freue ich mich tatsächlich jetzt auf den Film und bin sehr erwartet und bin sehr erwartungsvoll und nehme an, das wird quasi das Geboren am 4. Juli des 21. Jahrhunderts.
Aber steht und fällt so ein bisschen so mit dem letzten Akt, oder? Also ich meine, wenn da nichts...
Das kann auch richtig floppen. Also wie gesagt, das ist jetzt wirklich, Alter, ein zweischneidiges Schwert. Also entweder wird es richtig gut oder es wird die Mega-Enttäuschung.
Genau, aber so inhaltlich ist schon so ein bisschen so eine etwas gesetztere Version von American Sniper.
Ja. Ja. Also wenn der Film so wie der wird, dann wird es eine Enttäuschung. Aber fand ich gut. Will ich gar nicht wissen. Es interessiert mich echt nicht. ihr macht mir denn nur mein Dings kaputt.
Nee, ich fand ihn gut. Aber das war schon so, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, saß Philipp dann neben mir und meinte so, hast du auch gesehen? Bei der Szene, wo die Beerdigung ist, ne? Als sie schießen und zusammenzucken, da sieht man, sie haben Traumatisches erlebt. Sie haben immer noch, und ich so, oder sie haben mich einfach nur erschreckt, weil es ist wirklich laut, wenn die einfach so schießen.
Ja, natürlich.
Aber ich weiß. Ich mochte einfach auch die Stimmung und so alles.
Das ist
toll. Ich glaube, das wird ganz gut.
Also für den Film spricht, dass Ang Lee meiner Meinung nach noch keinen wirklich schlechten Film abgeliefert hat. Also der macht nicht viel, aber das, was er macht, macht er eigentlich immer ziemlich gut.
Ja.
Auch wenn die mich thematisch nicht immer erreichen, die Filme, sind die eigentlich immer so, dass sie was zu erzählen haben und ich mag eben dieses Gefühlige. Das ist so eine Art von Kitsch und Romantik und großen Gefühlen, wie ich damit umgehen kann, weil ich da immer das Gefühl habe, da ist jemand, der das selber so empfindet, so, der auch dahinter steht und dazu, und da ist halt kein Zyniker oder so, sondern ich nehme den einfach ab, dass der wirklich diese Gefühle auch tatsächlich empfindet.
Ja.
Und das spricht dann irgendwie in seinen Bildern. Von daher bin ich auch bei dem Trailer irgendwie total gehuckt gewesen schon.
Das ist schön, toll, positiv, dann gehen wir alle da rein.
Zählt aber auch zu den Regisseuren, von denen ich mir einfach gerne ihre Filme angucke. Von daher, Philipp, ich denke mal so insgesamt, kommt dein Trailer der Woche oder dein Lieblingstrailer des Jahres bislang hier ganz gut an. Und also sieht so aus, als wären wir auch alle dabei, uns in diese lange Halbzeit-Show-Run da reinzuziehen.
Ja, dann sprechen wir mal als nächstes über den Trailer zur Verfilmung des Videospiels, was Marek rauf und runter gespielt genau, hat, jeden Teil zelebriert hat
der Mann. Das halt,
der ist so ein völliger Crack, der weiß sofort, welche Wand man hochspringen
muss. Genau, also ich bin irgendwie so ein Typ, der irgendwie in Spanien rumläuft und irgendwie killt, oder?
Wir reden über Assassin's
Videospiel, Creed.
Videospiel, Marek. Ja, ich habe auch keine Ahnung.
Nein, ich sag ja nur, dass die Zuschauer wissen, falls wir jetzt weiter ausführen.
Ja, es ist der Trailer zu Assassin's Creed. Nichts verwechseln mit Creed, dem Film mit Sylvester Stallone, für den er leider nicht den Oscar gewonnen hat.
So. Welcome to the Spanish Inquisition. Yeah.
Inquisition. Und alle so, und wie genau. Bitte? Also, mega Überraschung.
Genau, also
da, Kanye West.
So mit Pep Guardiola.
Ja. Meine erste Reaktion, ich erzähle jetzt mal so aus der Perspektive eines Spielers, ich habe die alle gespielt und ich finde die
alle? Ernsthaft?
Ja.
Auch die mit Julio Iglesias?
Die muss man auch schon alle gespielt haben, wenn man... Also
irgendwann habe ich es halt nicht mehr durchgesehen, weil da jährlich eins rauskam, denn irgendwie Black Flag, Syndicate,
ja.
Bums, aber okay, cool.
Modern Warfare 2.
Genau.
Infinity War, what?
ich habe die alle gespielt, ich fand eigentlich immer nur den zweiten Teil gut und die anderen eher mittelmäßig und ich reg mich auch regelmäßig über das Storytelling von dieser Reihe aus, das finden aber viele ganz fantastisch und es gibt auch eine riesen Cosplay-Szene und es gibt auch einen großen Hype um diese Spiele und es gibt auch Leute, die mir überzeugend erzählen können, warum das Beste ist, seit es digitale Spiele gibt. Das heißt, es ist eine riesen Fanbase, ist halt eines der größten Franchises im Gaming überhaupt. Und es ist ein bisschen ein Novum, denn Ubisoft, der Hersteller dieser Spielereihe, hat das selber in Auftrag gegeben und ist sozusagen ausführend produzierend und hat mit Herrn Michael Fassbinder auch auch jemanden, der gerade so, na, ich sag mal, ein bisschen Format so mit sich bringt. Ne? Also der ist durchaus in allen Genres vertreten und der erste Trailer sah dann halt einfach nicht so furchtbar aus, wie man das so von Videospielverfilmungen kennt, sondern sah nach einem okayen sicheren so. Also das ist so, ich hatte so das Gefühl, da hat jemand die Bilderwelten verstanden, die wirklich funktionieren, also die das Ganze populär und überzeugend machen und hat sie ins Medium Kino übertragen, ohne dass dabei was verloren gegangen ist. Ob das jetzt reicht, um einen guten Abenteuerfilm zu erzählen, das weiß ich noch nicht. Jetzt beim zweiten, dritten Mal gucken, habe ich dann schon gedacht, das ist schon ganz schön trashig teilweise auch, was da so los ist. Wenn die Bilder auch stimmen, so ist so dieses Welcome to the Spanish Inquisition ist schon eigentlich ziemlich affig, wenn man drüber nachdenkt.
Ja.
Egal. Also es ist halt sozusagen, wenn man das ernst nimmt, diese Periode, dann müsste man das anders angehen. Tun sie nicht, sie machen halt sozusagen das, was das Spiel auch macht und bleiben auf der Oberfläche. Und wenn die Action cool ist, dann sind, glaube ich, auch alle glücklich. Ich würde mir da jetzt aber keine große Saga oder so von erhoffen, sondern eher so fluffigen Spaß, den man dann auch wieder vergessen hat, so auf der Liga von
Angry Birds.
Prince of Persia oder so.
Und was sagen wir zur Lead-Diskussion, die da entbrannt ist, weil das war ja ein Aufschrei, dass auf einmal ein Kanye West-Lied verwendet wurde, wodurch Assassin's Creed so einen tollen Soundtrack hat oder hier dieses Iron von Woodkid, da, was mal präsent genommen wird. Was sagen wir dazu? Finden wir das toll?
Ach, mich hat das jetzt nicht so abgefuckt.
Also mich auch nicht. Also ich war sehr verwundert, dass das so abging.
Also ich war schon überrascht und habe auch laut losgelacht, als auf einmal Kanye West wirklich weil, wenn man ganz ehrlich ist, so richtig passt nicht zu den Bildern.
Ja.
Aber ich fand's, ach mein Gott, so irgendwie war es trotzdem cool. Hat halt dann genau die Zielgruppe angesprochen, die sie, glaube ich, ansprechen wollen.
Ja, ich glaube, das war aber das, was sie auch gestört hat.
Ach so,
viele, dass sie sich so... dass da jemand versucht, clever zu sein, aber dass das dann irgendwie so knapp daneben war. Und wie gesagt, es gibt halt ein schönes Register, das man einfach hätte nehmen können. Das hätte dann wiederum bei neuen Leuten nicht funktioniert, die halt irgendwie zwar Gamer sind, aber weiß ich nicht, zu Hause eine PlayStation haben, aber nur alle paar Monate mal irgendwie was spielen und diese Reihe irgendwie noch nicht gespielt haben oder so. So, ne, die wollen ja auch angesprochen werden und die müssen ja auch ins Kino, von daher.
Ich finde das ja immer, also ich glaube, wenn der Film, also wenn der Trailer rausgekommen wäre, ohne dass man gesagt hätte, das ist Assassin's Creed, wäre der, glaube ich, erstens anders angekommen, weil er schon, also ich finde, die Bilder sind schon ziemlich geil. Also da gibt es schon viel Kram, wo ich dachte, oh, das sieht schon. Sieht schon ziemlich nice aus.
Zwei Szenen sind bei mir hängen geblieben. Das eine ist dieser Garten, ne, wo er so durchläuft. Und das andere ist dieser eine Sprung.
Ja, auch die ganze, wie sie über die Dächer hoppeln so und in Gassen reinspringen, fand ich auch alles ziemlich cool.
Aber das hast du auch alles in Resident Evil und das ist ja nicht so gut.
Ja, aber da hat auch eine riesen Fanbase und es gibt mittlerweile 7 Filme. Oder, nee, 6. 5? Ich glaube, der 5. kommt, ne?
Nee, der 6.
kommt. Der 6. kommt. Der 7. kommt, glaube ich.
Der 7.?
Nee, der 6. kommt.
Nee, der 6. kommt, glaube ich.
Hab ich 6?
Ja, ja.
Nee, es gibt 6 Spiele.
Ja. Und was wollte ich? Ach so, genau. Der erste Kommentar bei Facebook war unter dem Trailer, boah, sieht ja gar nicht mal so geil aus, sieht voll fanmade aus.
Ja.
Wo ich mir dachte, ist doch geil. Also für Fans ist es doch super, wenn der Film aussieht, als wie von einem Fan gemacht.
Das habe ich aber auch gedacht. Ich habe auch gedacht, sah aus wie ein sehr teurer Fanfilm. Vor allen Dingen diese eine Szene, wo eine Assassinin irgendwie zwei Leute absticht und dann am Ende in so einer Hero-Pose stehen bleibt. Die sieht sehr nach einem YouTube High-Quality-Fanflick aus und will man das im Kino sehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also diese Videos funktionieren auf YouTube sehr gut und werden da auch viel geliked. Und dafür gehen die Leute auch ins Kino. Ob wir dann sozusagen, also ich, mein Herz brennt nicht für diese Serie, weil sie eigentlich nichts zu erzählen hat. Also das, was da erzählt.
Ja, ich kenne aber auch viele, die sagen, boah, die Story, ne?
Ja, ja.
Schon fett.
Meiner Meinung nach ist die Story einfach von vorne bis hinten konstruierter Bullshit, wo man echt kein gutes Haar dran lassen kann.
And the storm is coming in!
Für sich genommen, sowas wie Ezio oder so ist ein cooler Charakter und es gibt auch coole Episoden und es gibt auch schöne Momente, aber für sich, also das Ganze genommen, ja, also die Prämisse der Serie, diese Geschichte mit dem Animus und so weiter, ist halt hanebüchend und nicht auf die gute Art und Weise, sondern konstruiert und immer weiter aufgebläht durch die neuen Teile, sodass am Ende einfach auch jegliche Orientierung bei den Schreibern und bei den Autoren komplett verloren gegangen ist. Die wussten dann selber nicht mehr und haben es dann immer mehr zusammengecuttet und sind dann irgendwie nur noch auf die Charaktere gegangen und dann das ist einfach kein gutes Storytelling und das wissen die Leute auch. Das ist auch kein also es ist für in Sachen Gaming ist das tatsächlich okay, aber es ist auch nicht der Stein der Weisen. Das ist halt, da gibt es wirklich bessere Spiele, die auch besser erzählen. Und
was ich ja mal schön, also ich glaube, was auch funktionieren kann, aber ich glaube, das traut sich bisher noch niemand, ist, sagen wir mal, es gibt eine sehr erfolgreiche Spielreihe, ne? Und man sagt jetzt, okay, wir bringen jetzt nicht einen neuen Teil raus und erzählen eine Geschichte weiter, sondern machen einen Film. Dann hast du das Setting, du kannst die Leute besetzen, aber du musst nicht die Story eines Spiels erzählen, was ja oftmals, wenn wir ehrlich sind, in einem Spiel nicht viel zu erzählen hat, sondern du hast die Freiheit, jetzt alles erzählen zu können. So, und man sagt nicht, okay, wir erzählen jetzt Last of Us 2, bringen wir das Spiel raus, sondern wir machen einen fucking Film und gucken mal.
Aber das ist ja jetzt mit Assassin's Creed passiert, weil dieses Jahr kommt ja kein Assassin's Creed, sondern der Film.
Aber fangen doch auch von vorne an. Die erzählen doch genau, wie er das erste Mal das kennenlernt.
Auch ein Witz, aber es hat gerade sehr gut
aufgepasst,
was du gesagt hast.
Aber das wäre halt, ich weiß, ich kenne die Story von Assassin's Creed nicht, aber die ist doch abgeschlossen jetzt, oder?
Ja, es ist halt im Grunde, also die Hauptstory, die einen quasi normalen Menschen aus unserer Zeit gefeatured hat, die ist vorbei. Und was danach kam, waren sozusagen Einzelepisoden, einzelne historische Perioden, die mit neuen Charakteren abgedeckt wurden. Und da waren die Charaktere mal besser, mal schlechter.
Okay.
Das Piratending war halt ein ganz gutes Spiel, aber hatte einen langweiligen Charakter meiner Meinung nach. Das Aktuelle waren irgendwie diese Geschwister in London, die waren irgendwie ganz interessant, aber dafür kam die Geschichte nicht so richtig aus dem Quark. So halt. Es sind immer so, es gab außer dem zweiten Teil nie so ein Ding, wo ich gesagt hätte, da will ich irgendwie mehr von sehen, da will ich einen Film zu sehen oder so. Und dass sie jetzt spanische Inquisition machen, ist was die Spieler auch schon tausendmal gefordert haben, irgendwie so, dass das so kommen soll. Und ja, jetzt kommt's halt.
Ja, ich bin halt, das weiß ich nicht. Das wäre halt, also ich meine, die Produzenten können ja immer noch ein neues Spiel rausbringen und haben, können irgendwie, kriegen den Dreh und eine Geschichte zu erzählen. Warum das denn nicht mal als Film machen? Warum nicht sagen, Final Fantasy 16, Alter, kommt als Film. Fertig.
Ja, das, damit haben sie ja damals angefangen, das war ja mega Flop.
Ich fand den Film gar nicht, also damals zumindest, fand ich den gar nicht so unfassbar schlecht.
Ja, war trotzdem Flop.
Ja, also, leider.
Das war, ja. Videospielverfilmung ist echt so ein Kapitel für sich, ne?
Warcraft wird alles ändern.
Wahrscheinlich.
Nein. Ja, dann.
Das werden wir sehen.
Machen wir noch mal weiter mit dem folgenden Trailer, der The Accountant. The Accountant? Mit Ben Affleck.
Mit Oscar-Preisträger und Batman-Darsteller Ben Affleck.
Der war auch schon gern fertig, genannt Batfleck. Vorher, ne?
Ja, was? Ich glaube schon.
Der war schon vor Batman wie Superman fertig.
Was meinst du?
Ja, er sieht da so unverbraucht aus. Ja. Ich glaube, jetzt würde
er hatte, er hatte noch Hoffnung.
Obwohl sein Gesichtszug, den er im Trailer so drauf hat, könnte auch sein nach den Dreharbeiten.
Aber der hat immer diesen Ich-schlaf-durch-ein-Gesichtszug drauf.
Ja, als Schauspieler tut er sich bei mir auch sehr schwer.
Bei mir gar nicht, komischerweise.
Ich kann mir den echt schwer als Schauspieler angucken. Der geht mir immer richtig auf den Sack.
Nee, ich mag den irgendwie.
Kann den irgendwie nicht wirklich ab. Also, ich finde die Filme, die er als Regisseur gemacht hat, auch alle gut. So. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Spacken ist oder so. Gar nicht. Aber er macht es mir echt nicht leicht. Also dieses halb Augen zu, dieser komische Blick, das geht mir so megamäßig mal auf den Sack.
Vielleicht hast du die Augen zu, weil du zu viel Bier getrunken hast.
Nö. Also, das war ich erst danach.
Nö. Also, sagen wir mal so, er hat ein etwas eingeschränktes Repertoire. Und,
ja, er ist irgendwie so ein sympathischer Typ.
Ja, das glaube ich.
Also, deswegen fand ich auch dieses Batman vs. Superman Video mit hier Sound of Silence unterlegt. Das fand ich, da hatte ich so viel Mitleid mit diesem armen Mann.
Ja, ich auch. Das
kann doch nicht sein. Aber das und bei dem, The Accountant ist zum Beispiel so ein Ding, als der Trailer kam und ich so ungefähr gelesen habe, worum es geht, hat es mich erstmal null interessiert. Es geht um einen.
Haben wir bei keinem einzelnen Film bisher erzählt. Assassin's Creed ist, glaube ich, auch egal. Billy Lynn's Long Hop hätten wir vielleicht erzählen können.
Ja, aber die Leute gucken sich das ja an.
Guckt euch den Trailer einfach an.
Genau. Ja. Aber The Accountant ist halt, Ben Affleck spielt einen hochbegabten Accountant-Menschen, der quasi das Geld der Mafia verwaltet, die Bücher schmiert und dann versucht ihm J.K. Simmons als FBI auf die Schliche zu kommen. Das hat mich halt, also so von der Thematik her klingt das wie so ein standardmäßiger 0815 Action-Thriller, so irgendwie The American oder sowas. Und das ist alles immer so dieselbe Schiene, wo dann ich mag die Filme, also ich gucke mir die gern an, aber die sind halt so sehr vorhersehbar. Ich habe vorhin deswegen erst wegen dem Podcast quasi den Trailer geguckt und fand den tatsächlich echt nicht schlecht, weil
ich fand den Trailer super.
Ja, genau. Ich mochte dieses nervöse Fingerklopfen, was die ganze Zeit unterlegt war. Genau, und dieses auf den Tisch pochen.
Ja.
Das hat mich so an diesen Trailer zu, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Serious Man von den Coen-Brüdern, wo die ganze Zeit repetitiv dieses gegen die Wand, gegen die Tafel hämmern und sowas hatte. Mochte ich irgendwie. Also.
Aber ich weiß, was du meinst. Der Trailer und irgendwie jetzt auch der Film, die haben so dieses Label Smart Thriller irgendwie so recht vordergründig ausgefüllt. Ne? Mhm. Das ist irgendwie so, okay, du hast einen Autisten oder einen irgendwie, weiß ich nicht, also wir lernen ja auch schon im Trailer seine Lebensgeschichte von Kind an kennen und sehen sozusagen so eine, er ist was Besonderes und er hat Schwierigkeiten bei der Integration in die Gesellschaft und so weiter und kann er jemals ein normales Leben führen, ist so ein bisschen die Prämisse des Films. Und kann er, wenn man, weiß ich nicht, für die Mafia Bücher
fälscht. Die richtigen Aufgaben gibt.
Ja, wenn man das normal nennen möchte so.
Ja.
Und das ist ja so eine Spannung, die da entsteht. Also er ist funktionstüchtig, aber er ist halt kriminell, weil er sich da ausleben kann oder so. Das finde ich eigentlich ganz spannend, aber ich fand den Trailer an sich und das, was er so zeigt, auch ein bisschen malen nach Zahlen in Bezug auf dieses Genre. So dieses,
ach so.
Wir sind smart und wir machen Thriller und wir haben sozusagen diese ganz klassische Figurenverteilung, der ambivalente Held, der Vater plus der FBI-Typ, so ein bisschen Catch Me If You Can mit drin und so, also.
Ja, aber ich fand den Trailer irgendwie erfrischend, weil er
Trailer war nicht schlecht, nee.
Der verriet mir nicht gleich alles in chronologischer Reihenfolge, sondern du siehst immer was und denkst so, ganz geil, passt irgendwie zusammen und am Ende sagt sie, who are you? Und dann ist er fast vorbei, der Trailer, und denkt sich, ganz fett. Ich will auch wissen, wer er eigentlich genau ist. So. Mhm. Was macht er denn? Deswegen, weil das lässt also der Trailer ja offen. Also er sagt schon, dass er eine besondere Aufgabe oder so hat, aber er sagt ja jetzt nicht genau, was er so richtig tut.
Das stimmt. Das könnte halt dem Film noch gut tun, aber meine Befürchtung ist halt immer bei dieser Art von Film, dass du so ab der Hälfte ungefähr weißt, irgendwie wohin es geht, so nach dem Motto, ja, der überlebt das vielleicht schwer verletzt, weil er sich mit den Geldern abgesetzt hat oder irgendwie sowas.
Glaubst du? Nee. Also das, ja,
das
ja,
war
ja,
jetzt
ja.
nur, ja, ja, aber ich ja. meine nur, dass man das dann irgendwie sehr schnell absehen kann.
Oder es gibt einen fetten Twist, so wie er ist eigentlich.
Ja, ja, Twist würde ich wieder gut finden. Das mag ich ja eh, wenn, wie gesagt, das ist so ich wie mag bei, aber diese
Vorhersehbarkeit. Das war ja bei 12 Geschworenen so ein Ding. Ja. Wo du denkst so, krass, okay, habe ich nicht gepeilt.
Also das Gute ist, dass es auch nicht auf einer wahren Begebenheit beruht, zumindest habe ich nichts gefunden dazu. Das heißt, der Film darf eigentlich machen, was er will.
Ja.
Und womit ich jetzt nicht sagen will, dass die Realität nicht auch total abgefahren sein kann, aber ich glaube, in dem Fall ist es, glaube ich, besser, weil sonst würde es halt auf der Biografie von irgendwem beruhen, der das irgendwie dann auch überlebt hat und so. Riesenfragezeichen. Der Trailer fand ich auch nicht schlecht.
Ja.
Ja.
Dagegen ein Trailer, der
alles falsch macht?
Alles falsch machen kann, was man. Und dabei ist die Prämisse eigentlich spannend.
Ja, ja.
Ist der Trailer zu The Shallows, der Horror-Thriller mit Blake Lively.
Was ist die Prämisse? Wir machen einfach Der Weiße Hai nochmal?
Nein, aber einfach dieser. Sie surft so und dann Haiangriff und sie bleibt halt auf dieser Insel, auf diesem Vorsprung, auf diesem Felsvorsprung hängen. Ja. Der Strand ist nicht weit, aber der Hai ist halt zwischen ihr und das ist halt so eine Thematik. Und
sie blutet. Das ist halt immer noch wichtig, weil sonst Haie greifen dich ja nicht grundlos an.
Genau, und das ist halt so eigentlich spannend, weil, also ist halt auch ein mega ekliges Szenario, wenn du die Rettung die ganze Zeit siehst, aber da nicht hinkommt. Also der erste Teaser, der war spannend. So.
Ja, der erzählt halt nichts. Im ersten Teaser siehst du nur, dass sie auf diesen fucking Stein aufwacht und dann kommen noch zwei Bilder, glaube ich, und du weißt so, abgefuckte Situation und das war's.
Aber halt mega abgefuckt. Ja. Und dann kam halt dieser Trailer, der für mich aufgehört hat, als die anderen beiden Surfer einfach weggeflasht
vom Hai gefressen
wurden. Ja.
Also, so. Das heißt, wir wissen ja eigentlich schon, wie es weitergeht. Das ist also die Situation in dem Film, wo es halt natürlich für sie am beschissensten ist.
Ja.
Dann kreist der Hai, dann kommt der Plan. Wie komme ich also von
den sie auch schon im Trailer zeigen, wie sie es teilweise versucht. Und sie zeigen auch noch, dass da dann am Strand irgendwann Rettung ist und sie hinruft und sich irgendwie ein Floß bastelt, glaube ich, oder so.
Ja, aber dann kann ich mir aber auch kostenlos den Trailer angucken. Dann brauche ich ja nicht in den Film zu
gehen. Was ihr nicht wisst.
Und sie zeigen den Hai sogar auch
in dem Moment.
Oh, jetzt kommt.
Das ist halt nicht, Gravity. Ne? Das ist halt nicht Space Horror, sondern das ist halt in dem Moment, wo sie an Land kommt, geht der Film erst wirklich los. Das sind nur die ersten 15 Minuten des Films.
So wie denn, bei Batman vs. Superman, ne?
Denn der
wo
Hai,
sie auch alle gesagt haben, das waren
die ersten. Jetzt kommt's.
Oh. Der Hai ist in Wirklichkeit ein Transformer. kommt ihr hinterher.
Und dann wird das so ein
Insel-Survival. Sie ist ja sozusagen als, habt ihr Species gesehen? Sie ist ein Alien. Kann auch ganz schön.
Und dann wird's Battle Royale auf einer Insel.
Nee, ich habe mich auch über den Trailer geärgert, denn das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Habt ihr Open Water damals gesehen?
Mhm. Ja.
Den fand ich auch gut. Ich mag
das halt auch. Filme. Das ist halt so eine,
also ja, eine
absolut
ja, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, bevor ich diesen Film gesehen habe, dass es irgendwie auch beschissen ist, wenn alle auf ein Boot springen und niemand dran denkt, weil die Leiter runterfällt.
Also,
Open Water,
also ganz ehrlich.
Open Water hat ja funktioniert, weil es zwei, also der erste hatte ja zwei Personen, ne? Die zwei Surfer vor der australischen Küste und dieses, wenn ich es richtig erinnere, dann wird es ja auch sehr unangenehm zwischenmenschlich so, weil wenn man ums Überleben kämpft, dann werden Dinge frei und so weiter und das fand ich irgendwie ein schönes Salz in der Suppe und hier ist es ja, sieht es ja so aus, als wär das relativ straight der Kampf gegen den Hai und dann interessiert mich das schon weniger, zumal ich halt schon die Hälfte davon gesehen habe, deswegen weiß ich gerade nicht, warum ich noch ins Kino gehen soll.
Um zu sehen, wie Optimus Prime ihr hilft.
Das hingegen würde ich halt dann ganz gerne sehen. Ne?
Das ist schon der Auftakt zu diesem Riesenhai-Film Mac hier mit James Statham, der da kommt.
Also ich mochte, bevor diese ganze Sharknado-Kacke anfing und so weiter, Deep Blue Sea, der wollte ja gar nicht trashig sein. Ne?
Oh, mit Jessica Alba?
Nee. Mit,
mit ihrem blauen Zweiteiler.
Aha. Mhm.
Deep Blue Sea mit vor allem dieser schönen Ablebe-Szene, Sterbeszene von Samuel Jackson.
Ach so, die immer in jedem Video von wegen die überraschendsten Filmtode vorkommen. Ja. Oh.
Aber super Film, weil also total ungewollt trashig, aber der hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, weil da ging es halt um mutierte oder genetisch veränderte Riesenhaie, die dann wirklich so 10 Meter groß waren. Sowas finde ich halt cooler als...
War das Deep Blue Sea? War das Jessica
Alba? Nee, ich glaube, wir haben...
Leute,
ihr könnt eure Kommentare wieder
Backslash-Taste drücken. Wir haben es nämlich hart verwechselt. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass da...
Also Samuel Jackson hat auf jeden Fall in Deep Blue Sea mitgespielt und Jessica Alba hat in einem anderen Hai-Film
auch mit Blue, oder?
Ja, nee, Deep Blue Sea ist definitiv nicht mit
Jessica Alba. Okay, ich glaube, da kommen keine Haie drin vor in dem Jessica Alba-Film.
Ist das aber nicht Jessica Alba? Ist das nicht
Sondern
nee.
Auch nicht.
Das ist... Da spielt doch auch hier der Fast and Furious-Typ mit, oder?
Das ist so hier ist Into the Blue.
Into the Blue, genau, sorry. So, ja, jetzt so natürlich.
So
das waren auch drei Worte.
Haie. Redet mal weiter, ich bin jetzt bei dem Foto hängen geblieben.
Machen wir mal den nächsten. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass der Weiße Hai, den kann man auch gucken, wenn man normalerweise keine Filme aus den 70ern guckt oder so. Der ist echt so gut gealtert, auch wenn der Hai total nach einer Abtrappe
aussieht. Das ist egal, aber ich möchte generell auch nochmal sagen, dass man durchaus Filme aus den 70ern gucken sollte.
Das sowieso, aber
mir fällt jetzt wirklich wieder auf, wo ich dieses Foto hier sehe. Das war damals, was so auf LAN-Partys
jeder
als Bildschirmhintergrund hatte, weil ich dachte, oh, geil, Alter, die scharf, die Alte.
Vor allen Dingen, weil der Bikini einfach auch nicht zusammenpasst. Wir gucken gerade ein Bild von Jessica Alba an, aus Deep Blue Sea natürlich. Nein.
Ich dachte Into the Blue.
Ja, war ein Witz.
Into the Blue. Ein Witz sein, stimmt, da kommen gar keine Haie
vor. Ich habe verstanden, war
ganz schlecht. War ganz schön dumm.
Es gibt noch andere Unterwasser-Horrorfilme, über die ich auch gerne mal einen Special-Podcast machen möchte.
Unterwasser-Podcast. Dafür habe ich zu wenig davon gesehen.
Unterwasser-Horrorfilme.
Können wir diesen Podcast auch
oder so?
Unter Wasser machen?
Unter Wasser, ja.
Das ist geil.
Unter Wasser wir alles rein.
Wir schnorcheln während
des. Ja, wir machen die ganze Zeit so blub, blub, blub.
Oder nicht, wir reden durch den
Schnorcheln. Ja, genau. Finde ich gut, machen wir mal.
Oh, stimmt.
Das machen wir mal im Winter.
Was?
Ja, im Winter machen wir das mal.
Ja,
wann passt
draußen.
Gut.
Ja, draußen.
Wir machen.
Nächster Trailer.
Indignation.
Hätte Philipp sehen können, hat er nicht gemacht.
Nee, stimmt. Das ist so ein Film gewesen, wo ich mich echt geärgert habe, dass ich ihn auf der Berlinale nicht gesehen habe. Weil der ist mal nicht so, ich mal einen roten Fleck an der Wand, guck mal, was daraus passiert, 90 Minuten lang, sondern der hat halt Handlung. Und zwar spielt da, ich glaube, Logan Lerman, kann das sein?
Ja.
Ja, der spielt. Einen Studenten an einer Uni, der hat irgendwie ein kleines Problem und er verliebt sich dann und ich habe den Schwer nicht ganz verstanden.
Das ist auch. Ich hatte einfach den Eindruck, dass ihm sein Prof irgendwie sagt, Alter, warst du noch nie auf dem Date? Und dann versucht er,
eine
Frau klarzumachen, um irgendwie zu socialisen.
Die Frau ist aber ein bisschen weirdo.
Ja, aber er auch.
Ja.
Also, ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, schüchterner Typ, der auf ein Date soll.
Ja. Also jetzt, bevor, das wird dem Film, glaube ich, nicht, also ja.
Das wird dem Film überhaupt nicht gerecht.
Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Romanverfilmung von einem Philip Ross.
Ja, aber ich habe auch leider danach auch mal abgeschaltet, weil ich mir, weiß ich nicht, es hat mich nicht so mitgenommen.
Die Schauspielerin ist unfassbar süß. Die spielt schon in der Serie mit hier 22/11/63. 11, 22,
90, 200.
Mann, halt diese James Franco-Serie mit John F. Kennedy.
So.
Da spielt sie auch mit.
Aha.
Und schon da habe ich
mich... John F. Kennedy spielt da mit, oder was?
Nein, da spielt sie mit. Ich habe ihren
Namen. John F. Kennedy ist doch tot.
Mann! Die Serie geht darum, dass er nicht tot ist.
Der wurde umgebracht von Lee J. Oswald.
Nee, Magneto.
Harvey.
Magneto war es.
Und ich habe mich da schon hart in sie verguckt. Und ich habe diesen Trailer angefangen zu gucken und dachte mir, wenn er jetzt ein Love Interest hat, würde sie perfekt passen. Die ist mir sofort eingefallen. Und natürlich war sie es.
Deswegen habe ich schon beim Trailer geguckt. Also, als ob du vorher an sie gedacht, also als ob du vorher an sie gedacht hast und dann hoch, da ist sie.
Weil es einfach im gleichen Set in die Serie spielt bei James Franco. Und da hat sie die gleichen Haare, das gleiche Make-up wie in diesem Film. Ja, das gleiche Kleid wahrscheinlich an.
Back to back gedreht, einfach so.
Wahrscheinlich, rüber zum anderen Set. Ja. Brauchst nicht umziehen, alles läuft.
Backstreets, back. Also der hat, glaube ich, einige gute Bewertungen gekriegt, deswegen wird mich der interessiert.
Der menschliche Makel, habe ich gelesen, fand ich fantastisch. Eins der geilsten Bücher, die man lesen kann. Und von daher gehe ich davon aus, dass dieser Film richtig gute...
Das ist die Verfilmung?
Das ist sozusagen Indignation, ist tatsächlich, glaube ich, auch der Romantitel. Den habe ich nicht gelesen, aber ich habe von Ross den menschlichen Makel gelesen und der ist fantastisch, der Roman. Den muss man eigentlich gelesen haben. Ist so up there mit den Besten der Besten.
Ist
und
das von Stuckrad Barre?
Ja, genau.
Was war denn das gerade für ein interkulturelles Feuilleton? Irgendwann. Kram, den die gerade hier ausgetauscht hat.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja.
Intellektuell war es nicht.
Achso, und es ist ein Debüt, ein Regiedebüt, was ja eigentlich auch schon mal immer dafür spricht, dass man was Frisches erwarten darf.
Ja.
Also die Kombi gefällt mir ganz gut. Ich glaube, der ist heiß.
Also ich würde den auch mal gerne
gucken. Also unser Kollege Tino hat den ja auf der Berlinale gesehen und meinte, lass es.
Dann mache ich es erst recht.
Ja, man weiß immer nicht so ganz, ne? Ob man sich nur trauen darf. Aber ja, er hat ihn schon gesehen und meinte, geht so.
Hello, High Water!
Hell oder High Water?
Ja, also, warte, Mareks Auftritt.
Also auf jeden Fall, bist du jetzt der beste Trailer? Nein. Bleiben wir mal so. Nein, also der Trailer ist jetzt nichts Besonderes, finde ich. Der ist relativ durchschnittlich. Ich glaube, ich mag einfach diese Art von Film ganz gerne. Also das hat zum Beispiel einen neo-western-mäßigen Anstrich.
Achso, jetzt Hell oder High Water? Ich dachte, wir reden.
Achso, okay. Und da haben wir dann einfach mal Jeff Bridges, den Dude, der sich rasiert hat und nur noch einen Schnauzer hat. Und der ist ein Sheriff, der schätzungsweise wahrscheinlich irgendwie so einen Tag vor der Rente oder so steht. Und ja, dann laufen da so Chris Pine rum und die wollen eine Bank ausrauben und tun das auch. Zumindest suggeriert das der Trailer und werden dann gejagt irgendwie in so wüstenmäßig Texas-Style von halt Jeff Bridges. Also ich finde Jeff Bridges geil, ich finde irgendwie so ein Wüstensetting geil. Ich finde so einen Film geil, ich finde es scheiße, dass da irgendwie zum tausendsten Mal Knocking on Heaven's Door gecovert wird. Das sollte man eigentlich verbieten.
Oh, Johnson.
Das geht mir echt auf den Sack.
Ja.
Und ja, was soll denn das? Also immer diesen, also Knocking on Heaven's Door covern, weißt du, so, das ist so.
Knocking on Heaven's Door.
Das ist so irgendwie, dafür kriegst du noch nicht mal mehr einen dreijährigen Kreativitätspreis. Aber ich muss halt ehrlich sagen, an sich, von der Stimmung her und von den Bildern und so, das ist einfach so ein Film, den ich persönlich mag, auch wenn ich den Trailer eher durchschnittlich fand.
Ja. Ich würde ihn tatsächlich, also das, diese Art von Trailer, diese Art von Film ist genauso ähnlich wie das mit The Accountant, weil das sind diese Middle West American Revenge Dramen, wo zwei eigentlich unschuldige Jungs, das wird ja auch im Trailer gesagt, sie haben eigentlich noch nie was verbrochen.
Jetzt ja, aber trotzdem haben sie anscheinend eine Bank ausgeraubt.
Ja, ja.
Das ist auch ein ganz guter Punkt, weil wir da schon drüber geredet haben, Kino der Zukunft und so weiter. Das sind genau diese Art von Filme, die wir eigentlich vermissen. Also diese Mittelbaufilme, die nicht wirklich Indie sind, sondern so ein nettes, kleines Budget haben und damit irgendwie versuchen, viel zu erreichen. Und ich fand den Trailer auch gut.
Also, ja, ich auch.
Der hat mich ein bisschen erinnert an Before the Devil Knows You're Dead. So gut wird er wahrscheinlich nicht. Ich glaube, er wird ein bisschen konventioneller, aber so diese New Mexico oder was das ist. Jeff Bridges mal wieder in einer Rolle, die ihm auch gerecht wird. Wobei dieses mit dem Akzent, das ist jetzt irgendwie so sein Ding im Alter, ne? Das macht er jetzt irgendwie gerne. Naja, auf jeden Fall Bank heißt Filme und die dann sozusagen, wo es dann schief geht und Unschuldige oder mäßig Schuldige dann irgendwie in so einen
Strudel. Was heißt denn hier endlich mal wieder in einer guten Rolle? Wann hat denn Jeff Bridges in den...
Naja, Jeff Bridges hat so das letzte Seventh Son.
Ja. Ja, gut. Aber da hat auch davor hier
dieser Man in Ghost Police oder so.
Das war auch also nicht so geil.
Rest in Peace Department.
Rest in Peace Department, ja.
Ripped. Und aber dann macht dieser, auch dieser andere, der Bestimmer, nee, die
die Bestimmer? Ja, nicht Divergent, sondern
ja, Legend. Andere.
Young Adult Ding, ja.
Ja, ja, du weißt, was ich meine.
Das gibt doch nur.
Nee, pass auf jetzt. Pass auf, du wirst jetzt auch sagen, ach ja.
Legend? Die Reihe meint ihr aber nicht.
Nee, ich bin schneller, Tobi.
Maze Runner?
Nee.
Ah, das gibt sowas wie Descender oder so irgendwie.
Ach ja, mit
Bestimmer.
Nee.
Mit M.
Oh, jetzt hängt ihr beide an.
The Giver.
The Giver.
Ey, habe ich letztens auch gesehen. Ich fand das Buch mega gut.
Ja.
Der Film war so.
Wie ist denn der deutsche Titel?
Aber immer noch, also wenn man das Buch nicht gelesen hat, war man trotzdem, glaube ich, ein bisschen brain gefuckt danach.
Hüter
aber,
der Erinnerung.
Ach ja.
Hüter, stimmt. Behüter, verhütet die Erinnerung.
Ja, aber ist doch The Giver, oder nicht?
Ja, genau.
Ja.
Okay, Hell and High Water haben wir genotet.
Ja.
Ja. Finde ich gut.
Tulipfieber habe ich nur in die Liste genommen für Christoph.
Tulpenfieber.
Also ich habe genau ganz viele Gründe, warum ich den Film unbedingt sehen will. Da sind auch vor allem Alicia Vikanders Augen, Alicia Vikanders Mund, die Haare und man sieht sie nackig. Nein, mal abgesehen von Alicia Vikander gibt es, glaube ich, ganz viele andere Gründe, warum man den Film gut finden kann, aber Witz, Freunde, sie sieht einfach alleine schon in dem Trailer so unfassbar schön aus, dass ich nicht genau weiß, worum es in dem Film geht, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Christoph Waltz spielt noch mit.
Standartenführer der SS, Hans Lander, spielt auch mit.
Es geht, glaube ich, grob darum, dass ein Typ ein Bild malen soll und sich in das Big Mädchen Eyes, verliert.
Tim Burton.
Und sich in das Mädchen, also Alicia Vikander, verguckt.
Ah ja.
Und dann geht dann eine Romanze los, aber ihr Papa will das nicht, glaube ich.
Nee, das ist doch ihr Typ.
Das ist ihr Typ?
Ja, Christoph Waltz bumst sie doch.
Ach echt?
Ja. Und sie verliebt sich in, wer ist er? Weiß man auch.
Ja, okay, sorry. Ja, ich hab da gesagt, ich konnte mich nicht konzentrieren. Als Alicia Vikander Amen sagt, war ich weg. Schon, war mein Hirn so, wupp.
Das war so ihr Vater. Und dann sitzt Christoph im Kino und kann es einfach nicht packen, wenn er da rüberrutscht.
Ja, aber sonst sah der sehr interessant aus. Ich glaube, also der, ja, ich fand, der braucht so ein bisschen Zeit, der Trailer, aber am Ende packt er nochmal so eine Schippe drauf, wo ich mir denke, ich glaube den, ja.
Okay, nee, es sieht aus, als würde ich noch 15
Minuten schlafen. Ja, genau. Ich habe mir leider auch aufgeschrieben, langweilig.
Echt? Weil Cara Delevingne spielt mit
Anna. Stimmt, aber diesmal nur kurz.
Kostümdrama,
ja. Alter. Ja, Kostümdrama.
Kostümdrama, ja, aber ich hatte so das Gefühl, dass es so einen Touch von das Parfüm hat.
Und der für so, ja, weiß ich nicht. Judi Dench spielt mit uns, Zac Galifianakis. Ja. Das ist
Star. Ja, natürlich spielen die da alle mit. Das ist ja so bourgeoise. Ach, guck mal, wie schön die gemalt haben im Mittelalter. Ja, Jochen, kauf uns doch mal wieder so ein schönes Hirschbild. oder so. Nee, also das geht ja noch nicht mal um Van Gogh oder um Vermeer oder irgendwie so, sondern es geht ja irgendwie alles.
Oder was du im Wohnzimmer zu hängen hast.
Ja, genau. Nee, mich kannst du mit sowas auch jagen, aber das ist jetzt auch wirklich speziell. Ich mag diese Kunstfilme nicht. Also die Kunstfilme, die sich mit Kunst befassen. Ich habe neulich diesen Monument
Man. Der ist aber auch nicht gut.
Nee. Und gedacht, was ist denn da?
Und da sah der Trailer echt richtig spaßig aus. Und dann kommt so ein Film dabei rum.
Ja. Ja. War eher so.
Das ist echt, als bitter. Würde dir jemand, als würde dir George Clooney so ganz unbedarft und unbekümmert ins Gesicht furzen. Aber nicht so einen lauten Furz, sondern so einen Wind.
So ganz lang gezogen.
Aber ja, genau. Das sind die fiesesten.
Ja. Dann einfach weggehen. Ja. Und man kann ihn sich noch nicht mal beschweren. Ja. Und sagen, was soll das denn, George? Stinkt krass.
Wir haben noch einen Trailer.
Ach, echt? Ey, wir sind doch bestimmt schon mal einer Stunde, oder?
Ja, wir machen die Kinostarts ganz fix und so. Ja, krass, okay. Also das ist heute, es ist der Trailer-Podcast, das nimmt die meiste Zeit in Anspruch und du den Rest brettern wir durch.
Okay. Der letzte Trailer ist The Phenom...
Phenomenal?
The Phenom. The Phenom.
Ich glaube, ja.
Phenom. Das Phänomen, ne? Ja. Also The Phenom.
Oder das Phenom.
Nee, The Phenom.
Das klingt wie so ein Reagenzglasprodukt.
Das Phenom gibt's, aber was ist denn das Phenom?
Weiß ich nicht.
Du meinst das Genom wahrscheinlich.
Nee, ich meine, ich google das mal, während du
das redest. Das hat Tobi noch reingepostet und nur deswegen habe ich mir das angeguckt, weil ich gucke mir alles an, was du postest. Ich fand die tatsächlich gut. Also es ist
ein Prozessor von AMD.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
AMD Phenom 2.
Sieht aus wie so ein, in erster Hinsicht, wie so ein Sport-Baseball-Film, so ein klassisches Drama, aber kriegt dann noch eine sehr interessante Note, da der Spieler quasi von seinem Vater, gespielt von
Ethan Hawke,
sehr drangsaliert wird, ne? Und so.
Seien wir ehrlich, es sieht aus wie Whiplash Goes Baseball.
Ja, ja, eigentlich schon, habe ich auch gedacht.
Aber habe ich Bock zu. Also
ich war auch, also ich auch Ethan Hawke da in dieser Präsenz war ich schon so Respekt. So.
Genau, der hatte ab und zu ja immer wieder so Rollen, wo er dann irgendwie dann zeigt, dass er wirklich.
In letzter Zeit aber ziemlich oft. Also ich glaube, der hat ein gutes Händchen gerade. Ich glaube, der Linklater ihn so ein bisschen.
Ja, aber trotzdem ist er immer noch so ein bisschen unterm Radar. Also die Leute nehmen ihn nicht so ganz ernst.
Obwohl er war doch für den Richard Link, Boyhood war er doch auch nominiert.
Nee.
Nicht?
Nee, da war nur Patricia
Arquette. Aber Golden Globe war er nominiert. Und wo war der nominiert? Wo ich mir auch noch fragte, warum.
Ja.
Ja.
Der tut mir auch so ein bisschen leid, weil der ist, glaube ich, echt ein Netter und der versucht, sich so über Wasser zu halten mit so Filmen über Drohnen sind doof. Und
das ist immer mit dieses über Wasser halten, der verdient wahrscheinlich trotzdem das 800-fache von uns. Aber
er gehört halt nicht mehr zur ersten Liga und wird jetzt irgendwie nicht in Hunger Games gecastet oder so.
Vielleicht, weil er nicht will.
Wahrscheinlich, weil er nicht will oder weil er halt irgendwie zu intelligent ist oder so.
Ja.
Findest du, ich finde ja, er wirkt immer so, also er kann super Schauspieler, ich mag den auch, aber ich finde, der hat immer irgendwas so ganz leicht Dümmliches, was ich charmant finde. Bloß nicht, also jetzt nicht so ein. Also ich finde zum Beispiel bei Christian Bale habe ich immer das Gefühl, dass der, glaube ich, ein sehr kluger. Es gibt manchmal so Schauspieler, wo man sich denkt, ja, der, ich glaube, der ist ein kluger Kerl. Ja. Und es gibt halt so Schauspieler, wo ich mir denke, die können halt mega gut schauspielern, aber ich glaube, sonst sind die halt nett.
Ja.
So, da kannst du jetzt nicht über Nietzsche reden.
Das stimmt,
so.
Das passt. Ich habe auf der Berlinale Maggie's Plan geguckt mit Greta Gerwig und Ethan Hawke. Und da spielt er halt auch so einen Austauschlehrer, so, der so immer so ein bisschen wirr ist und so ein bisschen so. Würde auf die Beschreibung passen.
Wir machen mal den Doofi-Test. Dwayne The Rock Johnson und Vin Diesel.
Also Dwayne The Rock Johnson ist mega intelligent.
Okay, und Vin ist der Doofi?
Ja, ich halte ihn auch nicht für dumm, aber Dwayne The Rock Johnson, der weiß schon, was er tut. Also so wie er sich, was er an Land zieht und was wir
verkauft. Bela B. und Farin Urlaub?
Farin Urlaub ist der cleverere.
Ich weiß nicht, die würde ich beide.
Bela B. ist, glaube ich, einfach ein guter Typ
und Farin Urlaub ist eher so intellektuell
unterwegs.
Angela Merkel oder Thomas de Maizière?
Da hat Angela Merkel, glaube ich, allein durch ihr Physikstudium mehr drauf.
Mhm. Ja. Ich wollte gerade deutsche Schauspieler nehmen. Nee. Oliver Koritke?
Nee.
Oder Frederik Lau.
Frederik Lau, ne? Das ist auch eine gute Frage.
Ja.
Ich glaube, Frederik Lau ist ein smarter, cooler Typ.
So. Aber seine neuere Filmauswahl ist
ja so ein bisschen... Ja, deswegen. Ist das für das Geld? Oder?
Wahrscheinlich.
Ja, muss auch was leben. Der hat auch ein Kind.
Guck so viel.
Hast du gerade... Das ist Verleumnung, Philipp.
Entschuldigung.
Das darf man nicht.
Freund, apropos viel gucken.
Hat jetzt niemand gehört. Das nimmt er zurück.
Was?
Ja, habe ich nämlich zurück. Sowas darf man in Deutschland nämlich nicht sagen.
Genau. Freie Meinungsäußerung ist hier schwierig.
Genau. Gehen wir ja ins Kino.
Der Strukturmann
schlägt wieder zu. Wir gehen jetzt ins Kino und was gucken wir? Natürlich X-Men. Die Apokalypse startet diese Woche in den Kinos. Philipp Schleine, ich hatte den Film schon gesehen. Er kam wieder, ich erzähle es mal als Anekdote. Hat fast angefangen zu weinen, meinte, bester Film bislang 2016.
Jetzt übertreibst du.
Richtiger Fan. Nein, also ich übertreibe ein bisschen, ich schmück's aus, aber Philipp war schon sehr erfreut. Und ich habe ihn gefragt, wie fandest du es? Und er hat gesagt, richtig geil.
Dann
habe ich ihn gefragt, fandest du besser als Captain America Civil War? Und er hat gesagt, um Längen. Ladies and Gentlemen, Philipp Schleinig.
Und ich möchte noch kurz erzählen, ich kam wieder und meinte so, und wie war der Film? Er guckt mich an und meinte so, ich weiß gar nicht, was alle sagen, der war überragend. Ja. Ungefähr so, genau so hat das.
Also, wir bleiben jetzt mal im Superhelden-Genre, ne? Also wir sind jetzt mal nicht auf irgendwie Birdman zum Vergleich, sondern wir nehmen einfach mal das Superhelden-Genre.
Auch Dark Knight?
Und was?
Auch Dark Knight? Du sagst Superhelden-Genre?
Nehmen wir das Superhelden-Genre, der seit 2008.
Dark Knight weiß es also nicht.
Wir sind gerade einfach so im Zeitalter,
ja, sehr, nicht, sehr ist viele Superhelden. Einfach frei von der Leber, so, ne? Wie dass du den geil fandst.
Ja,
steht doch, das ist so easy, man.
Ja, ja, aber man muss dazu sagen, wirklich in diesem Genre, ja, okay, wo wir gerade sehr viele Genre Filme kriegen, die sehr auf Action legen und wo es einfach nur heißt, Marvel oder DC. So, die X-Men sind ja auch Marvel, aber machst du den Ton aus, mein Freund?
Ja, sorry.
Oh Mama,
und ich,
Paket ist da.
Guti.
Und ich habe ein bisschen den Vorteil jetzt, dass Tobias Heidemann den Film nicht geguckt hat, deswegen kann er nicht Paroli bieten. Aber ich habe halt schon X-Men Zukunft ist Vergangenheit, fand ich schon sehr gut, weil der und Apocalypse ist für mich auf einer Linie, weil der macht einfach was die ganzen Captain America Filme und was weiß ich nicht machen, der sitzt einfach auf, weiß ich nicht, Emotionalität auf Menschlichkeit und sowas. Die Beweggründe der Figuren sind nachvollziehbar, die Schauspieler sind überragend und das, was sie präsentieren, ist halt irgendwie nah, hautnah, ist irgendwie menschlich, weil es geht nicht darum, ich bin reicher Milliardär oder ich lebe schon ewig und muss jetzt die Menschheit vor irgendwelchen Außerirdischen schützen, sondern es geht eigentlich ja immer nur darum, hey, ich will zu euch gehören. Das ist immer der Kampf zwischen den Menschen und den Mutanten und ich will zu euch gehören. Die einen Mutanten wollen es, die anderen nicht. Und weißt du, dann gibt es immer den Widerstreit. Jetzt kommt mal tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal so ein wirklicher Bösewicht dazu, der auch wahrscheinlich die größte Schwäche des Films ist. Also ich fand ihn jetzt nicht, also ist auch scheißegal, ob Oscar Isaac das ist oder nicht. Der hätte auch Dolph Lundgren nehmen können. Das ist ja, so, das ist so egal. Das war wirklich, also wirklich eine Verschwendung, weil Oscar Isaac ist ja ein grandioser Schauspieler.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, auch wie er seine Four Horsemen da rekrutiert, ist ein bisschen, bisschen ziellos, so wahllos. Aber auf der anderen Seite, die X-Men, wie die rekrutiert werden, also die, was man halt kennt, ne, so Jean Grey und Cyclops und sowas, das macht Spaß, das ist großartig. Dann kommen halt hier dieses, allein wenn Michael Fassbender und James McAvoy als Professor X und Magneto quasi umgekehrt ihre Diskussion führen, ob man jetzt den Menschen vertrauen soll oder nicht, das ist für mich nachvollziehbar, ist großartig Schauspieler, also ich mag beide sehr und deswegen fand ich den Film echt toll, weil der hat mich wirklich gepackt, also Captain America zum Beispiel, den fand ich unterhaltsam, aber der hat mich jetzt nicht emotional gepackt. Batman vs. Superman also, war halt ja. so, ne? Und der hat mich halt wirklich emotional gepackt und das hat auch schon Zukunft und Vergangenheit und deswegen ist für mich sind die X-Men gerade echt das X-Men beste sind, Superhelden.
Ja, die sind Franchise. Sie auch in den Comics. Das kommt nicht von ungefähr, dass die emotional auch im Kino immer noch am besten funktionieren, weil die eben die besten Themen haben. Ne? Da geht es um Teenager, ja. die den Platz in der Welt suchen, die mit Rassismus sich auseinandersetzen müssen, die ausgegrenzt werden und es geht halt um die Frage, ob die Menschheit nun irgendwie cool ist oder wir alle verdammt sind.
Ja.
So, das ist halt einfach immer gut, ne? Ja. Weil das alles in den Charakteren angelegt ist, durch ein Gen sozusagen. Ne? Du hast dieses Gen und du bist halt plötzlich nicht nur ein Superheld, sondern Superhelden sind halt was Negatives in dieser Welt oder können was Negatives sein.
Ja, genau.
Du bist halt eine Minority und wirst, also eine Minderheit und wirst deswegen halt ausgegrenzt. Deswegen liebe ich die X-Men ja auch so, weil du damit so viel machen kannst. Und was ich so gehört habe, ruht sich der Film so ein bisschen. Oder sitzt so ein bisschen so in den X-Men-Comics der 90er, die auch sehr turbulent waren und wo es auch so larger than life irgendwie so richtig nach vorne ging. Und damit habe ich auch kein Problem. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gesagt, der ist sehr ernsthaft. Ne? Also ist diese Ernsthaftigkeit denn... Ist der Pathos irgendwie ein Problem oder so? Oder nimmt man das den Figuren dann schon ab?
Genau, das nimmt man den ab. Also Pathos jetzt nicht mal so sehr. Also einfach zum Vergleich, so weiß ich nicht, die Marvel-Filme, also Captain America, die sind halt auch sehr lustig. Ne? Also die sind ja für ein jüngeres Publikum und so, hast du nicht gesehen. Und da gibt es mal einen Schlagaustausch. Und dann wird bei Batman vs. Superman kritisiert, dass er so mega düster ist.
Wobei, ich finde, die Marvel-Filme sind halt... wollen für ein jüngeres Publikum sein, sind aber eigentlich für so auch, also mit ihrer ganzen Smartness und so weiter, eher so für Leute, die auf so gediegenen Humor stehen.
Ja.
So, ne? Und also die sind halt nicht albern und die sind nie wirklich Comic und sind, also das ärgert mich an den Marvel-Filmen manchmal noch, dass sie halt immer noch dieses Grounded-Ding haben. Das muss alles so in der Realität irgendwie veranlagt sein und muss in unserer Welt funktionieren können. Und ich glaube, dass die X-Men-Filme in der Vergangenheit das auch versucht haben, aber Days of Future Past hat ja auch gezeigt, dass das dann durchaus mit dieser Zukunftswelt auch mal durch die Decke gehen kann und ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen verspielter also, sein
finde
kann.
Finde ich witzig, weil Bryan Singer erst vor kurzem im Interview gesagt hat, als er da gefragt wurde, ob er sich einen Crossover mit Deadpool vorstellen könnte, meinte er so, dass die X-Men so grounded sind und so große Themen ansprechen, dass es mit so einem Großmaul wie Deadpool nicht funktionieren würde, erstmal.
Also ich habe auch als nach dem Film mir gedacht, das würde nicht passen. Es würde einfach nicht, also ich habe Deadpool noch nicht gesehen, aber der ist ja schon sehr humorvoll, sehr lustig und das würde einfach irgendwie nicht in das X-Men-Dings passen, weil ich habe jetzt, also ich habe auch so ein bisschen gelacht bei dem Film, aber der war halt einfach irgendwie, weiß nicht, real.
Ja.
Weißt du? Und das Einzige, was wir grandios war und wo sie wirklich noch eine Schippe draufgelegt haben, war die Quicksilver-Sequenz. Wo ich erst dachte, okay, klar, natürlich bauen sie jetzt wieder eine ein, weil die in Zukunft der Vergangenheit wurde so hart gefeiert, deswegen müssen sie jetzt wieder einbauen, damit die Leute wieder ihren Spaß haben. Aber die legen tatsächlich eine Schippe drauf. Und das beginnt, die war wirklich gut. Also die habe ich echt Minuten gefeiert.
Days of Future Past hatte halt echt seine Momente. Ich fand vieles auch wirklich richtig gut. Ich fand halt, dass der am Ende keine Balance hatte. Der ist so in seine Einzelteile zerfallen. Der hatte irgendwie, also das Finale hat mich überhaupt nicht erreicht, weil das irgendwie so rangeklatscht wirkte und der Mittelteil war irgendwie so groß und sperrig und diese ganze Geschichte mit Wolverine und wie heißt sie, Mystique und so, das war alles irgendwie too much. Und hier der Game of Thrones Typ, der mitgespielt hat.
Peter Dinklage,
der sollte so den roten Faden liefern, aber dann ging es dann irgendwie doch nicht so wirklich um ihn, sondern dann war er auch irgendwie nur so ein Subplot Plot, also ich fand, der war unausgegoren und dem hätte halt noch so ein, weiß ich nicht, eine straffere Regie total gut getan, dann wäre der wirklich ein guter Superheldenfilm geworden. Aber so war er dann halt irgendwie, also auch mit den Zeitebenen und so ein bisschen zu viel. Und ich fand die Zukunft auch nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Die war so ein bisschen, bisschen Star Trek-Set-mäßig sah das da alles aus.
Also wie schon gesagt, ich glaube halt auch nicht, dass dir der Apocalypse jetzt besser gefallen wird. Das glaube ich nicht, weil der hat halt auch einfach, also mit der Figur des Apocalypse und letztendlich ist es ein Rekrutierungsfilm, weil Bryan Singer hat ja auch gesagt, er schließt jetzt die Trilogie ab. Er hat das Franchise neu gestartet und jetzt kann er quasi mit den neuen, mit den jungen Helden einfach machen, was er will. Ja. Und muss sich nicht irgendwie darauf verlassen, ja, aber mit Patrick Stewart war es doch anders. Ja. Das, sind ja jetzt alle Wege offen.
Ja.
Das hat er auch gesagt, die werden einfach die Zeitlinie verändern. Also dass Charaktere, die in der ersten X-Men-Trilogie mit Hugh Jackman und Ian McKellen vielleicht gestorben sind, können jetzt wieder leben und sowas. Ja. Die haben sich ja extra die Chance gegeben. Und das ist der Film halt. Der bringt das eine zum Abschluss, zeigt dir die neuen Helden und jetzt geht's los. So. Ja. Und da passt halt dieser Bösewicht nicht ganz so rein, aber liefert halt noch am ehesten den roten Faden, okay, den müssen wir bekämpfen.
Ja.
Aber
Also wenn er nicht ärgerlich ist und wenn er sozusagen da weitermacht, wo Days of Future Past aufgehört hat, dann...
Also ich bin halt mal gespannt, was die Zuschauer, Zuhörer oder allgemein das Publikum sagen wird, weil die Kritiken waren ja das US-Kritiken, die einfach gesagt haben, so so. Und ich weiß jetzt nicht, nach der PV irgendwie nur zwei Meinungen gehört, die auch gesagt haben, fanden den sehr gut. So, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Masse sagt. Also wie auch an den Kinokassen abschneidet.
Habt ihr schon deutsche Kritiken gelesen?
Nee, wie gesagt, nur nach der PV mit ein paar
gesprochen. Aber das würde mich immer interessieren.
Deswegen bin ich halt auch echt mal gespannt, ob ich jetzt der Einzige bin oder ob... Weiß ich nicht.
Ich muss ja dazu sagen, ich muss die X-Men-Filme mal nachholen. Deswegen war ich gerade so ein bisschen still, weil ich die irgendwie immer so ausgeklammert habe, weil das bisher... Es ist mir, das klingt voll doof, aber so ist es irgendwie noch zu Superhelde. Also weißt du, der schämt sich nicht dafür, ein Superheldenfilm zu sein. Und an das muss ich mich erst gewöhnen. Mhm. Ich glaube, wenn ich das einmal akzeptiere, dann ist es so und dann kann ich es, glaube ich, auch feiern. Aber ich habe, glaube ich, einen X-Men-Film gesehen. Den ersten.
Ja,
das war bei mir so, da war halt noch dieses Superhelden-Ding so neu und das hat sich bei mir so eingebrannt, dieses, irgendwie findest du das so ein bisschen merkwürdig. Dass ich dann irgendwie auch nicht mehr weitergeguckt habe, sondern dann irgendwie bei Marvel hingeblieben.
Die haben sich aber auch tatsächlich gewandelt. Also die ersten X-Men-Filme waren halt einfach, wie du schon sagt hast, Superheldenfilme so mit klassischer Kurve und klassischem Finale so. Aber ich finde halt, seit Zukunft ist Vergangenheit haben die da noch diese emotionale Schiene drin, die mir unglaublich taugt.
Okay. Du hast ja die Sachen. Ne?
Na, X-Men 2 ist meiner Meinung nach einer der besten Superhelden.
Ja, absolut. Aber der unterscheidet sich halt noch von der.
Gerade weil er so emotional ist.
Noch irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Weißt du?
Ja. Ja, es ist noch ein bisschen ernsthafter tatsächlich. Also wirklich ernsthaft gewesen in der Hinsicht, als dass sowas wie Wolverine oder so. Also seine Geschichte ist ja in X-Men 2, glaube ich, somit das Wichtigste und das ist ja schon richtig derbe auch teilweise.
Ja.
Und dann stirbt da ja auch jemand, ein Hauptcharakter und das ist alles ganz furchtbar. Also der hatte auch der hat mich nachhaltig beeindruckt, da ist irgendwie was hängen geblieben mit Sachen Superhelden. Komisch, weil seitdem versuchen die Superheldenfilme immer wieder da so ein bisschen hinzukommen auch, das fordern die Fans ja auch. Bringt mal die Geschichten, die uns in den Comics irgendwie berührt haben, auf die Leinwand und so oft klappt es dann doch nicht, ne? Also
aber Bryan Singer, also gut, dass er wieder an Bord ist.
Was ich jetzt mal, es klingt so ein bisschen nach Gossip, aber er hatte ja diesen Skandal, der ist
ja
mehr oder weniger aufgelöst worden. Weißt du jemand, wie das ausgegangen ist? Weil ich Klatschpresse, da klicke ich immer nicht. Irgendein Missbrauchsskandal.
Habe ich gar nicht mitbekommen, krass.
Doch, das war, aber ich glaube, das war noch vor Zukunft des Vergangenheit. Deswegen, da hat er, glaube ich, ein bisschen crappy Movies gemacht, wahrscheinlich um sich ein bisschen, vielleicht haben sie die Marvel-Verantwortlichen oder 20th Century Fox auch ihn nicht rangelassen, wegen dem, aber irgendwie scheint das ja gegessen zu sein. Also was auch immer. Apropos Missbrauchsskandal, The Witch.
Das ist eine mega komische Überleitung.
Nee, geht's da nicht auch?
Ist
nicht so ein bisschen creepy mit den ganzen Blondchen-Kindern?
Nee.
Und der schwarzen Ziege, die mit den Blondchen-Kindern, was?
Nee.
Okay.
Kann ich ja gleich mal sagen, was haben wir gesehen, vorwegzunehmen, ich habe The Witch gesehen, also der jetzt am Donnerstag startet.
Ja, hau raus. In der PV, ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Und es war ja so ein kleiner gefeierter Film. Alle haben gesagt, boah, das ist die Horrorhoffnung, Freunde Römer Landsleute, das müsst ihr euch ansehen. Ey, so ein gut, besser Film seit 10 Jahren. Was in letzter Zeit relativ häufig gesagt wird, lustigerweise, haben sie bei It Follows auch schon gesagt. Und bei so einem anderen Film, den ich dann am Ende auch gut fand, der mir gerade nicht einfällt, Babadook, haben sie auch gesagt, voll guter Horrorfilm. Der war auch wirklich gut. jetzt kam The Witch. Und ich hatte hohe Erwartungen, weil ich mir dachte, okay, dann gib mir auch den Horrorfilm, der jetzt anscheinend das Genre neu erfindet und alles voll geil und so. War es am Ende nicht ganz, aber trotzdem sehr gut. Sagen wir es so. Mhm. Der Film hat eine ganz eigene Dynamik, der ist sehr langsam. Man muss sich, also nicht sehr, sehr langsam, aber der hat ein sehr gemächliches Tempo. Man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen. Das ist jetzt auf alle Fälle nicht ein Film, der dich von der ersten Minute an gruselt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der hat mich nicht gegruselt, sondern eher fasziniert. Also es war so, er hat sehr schöne Bilder. Es gab viele Einstellungen, wo ich mir dachte, würde ich mir so ins Zimmer hängen. Also würde ich jetzt ein Screenshot machen, würde ich mir als Poster anhängen. Mhm. Das sieht einfach super gut aus. Das Setting ist cool eingefangen, das ist sehr realistisch. Das Schöne daran ist ja, dass viele Dialoge und Dinge, die da passieren, halt aus Überlieferungen zusammengesetzt wurden, was auch mit Hexen zu tun hat. Das heißt, viele Dinge, die sie da sagen, wurden in Geschichten, Kurzgeschichten und irgendwie Fabeln oder so, wurde es halt so gesagt. Mhm. Deswegen reden die auch sehr gestochenes und sehr altes Englisch, was ein bisschen schwierig ist, wenn man den auf Englisch sieht, ohne Untertitel, weil das teilweise denkst du so, was? Ja. Was haben die gesagt? Und sonst ist die Story... Also der Film lebt von seiner Atmosphäre und seinen Bildern und seiner sehr hypnotischen und teilweise auch gewollt anstrengenden Musik. Aber so die Geschichte an sich ist, ja, ich weiß nicht, okay. So.
Aber ist er dann gruselig?
Nee, ja, nee. Also man sitzt halt nie da und denkt sich so, boah, ist das gerade eklig. Sondern der Film hat irgendwie eine unangenehme Grundstimmung. Mhm. Wo man sich einfach nicht so wohl fühlt. Und dann wird man irgendwann ein Teil dieser Familie, die da jetzt sehr strenggläubig auf ihrer Farm da wohnt und dann verschwindet das Kind. Und du denkst die ganze Zeit, also das ist halt so nah auch, gefilmt auch so, dass du irgendwann Teil der Familie wirst. Und irgendwann eskaliert das halt alles. Weil man jetzt nicht weiß, ist das eine Hexe oder ist das alles Zufall? Oder warum passiert das, was passiert? Und du als Zuschauer weißt es eigentlich, aber bist so in diese Familie reingeschmissen und irgendwann eskaliert das und du fühlst dich so wie ein Teil davon. Du willst die ganze Zeit sagen sowas wie, ey, hört doch mal auf damit. Mhm. Und also der Film schafft es einfach, dich unwohl fühlen zu lassen. Aber du gruselst dich halt nicht. Mhm. Also du bist halt nie wirklich so, dass du Schiss hast. Sondern es ist, du denkst dir nur, ich will einfach weg.
Auch keine Jumpscares?
Nö.
Echt nicht?
Nö. Du sagst die ganze Zeit, du willst einfach raus aus dieser Situation gerade oder du willst einfach dieses Leben verlassen, was die da gerade haben. Und du bist aber gezwungen, das weiter anzugucken.
Ja.
Und denkst dir die ganze Zeit, oh Mann, ey. Jetzt aber jetzt hier auch mal, weil es ist auch so trist und irgendwie das Leben da und dann sind die so hartgläubig und ich weiß auch nicht. Und ja, also ich mochte den sehr gerne. War jetzt nicht das krasse Ding, was ich erwartet habe, aber trotzdem sehr gut. Jetzt habe ich ganz viel Monolog gehalten.
Nee, ich finde das ganz interessant, dass diese Filme einen oft so ein bisschen ratlos hinterlassen. Ne? Es gibt ja so einen neuen amerikanischen Horrorfilm.
Ja, der passt da voll rein.
Genau, der wo sich junge, aufstrebende Regisseure quasi ihre Sporen verdienen mit tollen, berauschenden Bilderwelten und einem sehr, sehr, weiß ich nicht, metaphysischen Ansatz, wo es halt eigentlich nicht um Horror geht, wo Horror nur so ein Gerüst ist, ja, und genau. Eigentlich will man, weiß ich nicht, was anderes erzählen, irgendwas über die amerikanische Gesellschaft aussagen oder das Licht auf eine Dunkelkammer in der menschlichen Seele oder sowas werfen, keine Ahnung, so.
Mhm.
Das muss halt auch funktionieren, finde ich immer. So bei It Follows hat es bei mir halt nicht so wirklich funktioniert.
Nee, bei mir auch nicht.
Weil der halt so überkodiert war und weil der clever war und intelligent und
also wenn
ein cooler Ansatz war, aber ich ihn unnötig kompliziert fand, weil das, was er sagen wollte, war eigentlich relativ schlicht, so hatte ich das Gefühl.
Das macht The Witch auch so ein bisschen. Genau. Also The Witch weiß halt, und das lebt es auch aus. Es hat einige Metaphern drin, die du einfach kodieren musst oder entkodieren musst, damit du irgendwie einen Sinn dahinter siehst. Sonst denkst du immer nur so, what? Ja. Und es gibt halt eine Szene, ohne Witz, da hatte ich einfach richtig, richtig krasse Gänsehaut. Ja. Also, weil das ist einfach so eine Szene, die ist so gut gemacht und so vom Sound her und alles, wo ich einfach nur so, oh, das hat gerade, aber nicht so, oh Gott, sondern das hat einfach so Gänsehaut-Feeling gegeben. Hm. Das war super. Also,
Ich erzähle dann immer ganz gerne, also ich mag genau diese Art von Film eigentlich super, super gerne, also intelligente Horrorfilme, die mehr erzählen als nur den Schockwert, den vordergründigen, das ist so mein Ding, aber es ist schade, dass es so viele versuchen und am Ende dann immer so eine, weiß ich nicht, so eine, nichts Halbes und nichts Ganzes bei rauskommt. Hier Michael Haneke ist ja offensichtlich ein intellektueller Filmemacher, hat mit Funny Games ja auch einen Horrorfilm gemacht, wo es so um Home Invasion geht. Und der hat eine ganz klare Botschaft und eine ganz klare Spielart. Er macht dir als Zuschauer klar, dass du Gewaltverherrlichung auch mit legitimierst. In dem Moment, wo du den beiden zusiehst, willst du auch, dass sie gewalttätig werden. Wir wollen das sehen. Ja. Und deswegen tun sie es.
Ja.
Ist eine Selbsterfahrung, die ich total cool fand als Kinoerfahrung, ne? weil du herausgefordert wirst und weil das ein Horrorfilm ist, der wirklich unangenehm ist. Aber in so Filmen wie It Follows oder so wird auch das Ähnliche versucht, aber es funktioniert halt ganz oft nicht. Und weil es dann irgendwie so ein bisschen unentschieden ist. Und ich würde mir wünschen, dass diese neuen Horrorfilme auch ein bisschen radikaler werden.
Mhm.
Ich glaube, die haben immer Angst, dass sie dann Publikum verlieren, aber ich glaube...
The Witch hat schon eine Szene, die ist relativ am Anfang ist, über die auch viel geredet wurde, nachdem ich dann so ein bisschen bei Reddit auch rumgelesen habe, wo sich einige denken, ah ja, so, also das kann man auch mal, muss man nicht machen. Aber das ist halt relativ am Anfang und ich hat am Ende nicht so viel Sinn, die Szene, ehrlich gesagt. Aber sie ist drin. Und du denkst, ja, okay, das hat mich jetzt überrascht, dass er doch so in Anführungsstrichen hart ist.
Okidoki.
Was ich noch gerade sagen wollte zu dem, dass ich glaube, ich fand bei It Follows jetzt auch die Prämisse, hat mich nicht. Also dieses ganze Sex-Ding und dann wirst du halt gefolgt und du überträgst es. Das fand ich halt, das hat mich, also das so habe ich es aufgefasst.
Ja, aber du kannst
und dann war ich raus und dachte mir so, ach nö, das finde ich eine dumme Prämisse.
Ja, du kannst es glaube ich nicht, wir können das hier in Europa nicht so nachvollziehen, weil wir halt nicht, in den USA ist es
wirklich krass. Das stimmt
also
schon.
Da ist es ganz anders.
Aber und dann da ist es ein persönliches Ding.
Ja, also da ist Sexualität ganz, ganz krass auch angstbehaftet, so, ne? weil es halt einfach eine andere Moral ist und das spielt der Film glaube ich auch cool aus.
Mhm.
Aber deswegen funktioniert er glaube ich für ein deutsches Publikum nicht so gut, wie er für ein amerikanisches Publikum funktioniert. Ja. Und also das muss man ihm zugestehen, dass er für ein ganz spezielles Publikum gemacht ist. Wieso ist dieser andere Film hier drauf?
Ja, Schokolade in diesem Jahr. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, aber es starten halt nicht so unglaublich viele
Serien. Darf ich mal ganz kurz vorlesen? Der Film erzählt die wahre und berührende Geschichte. Ist das der offizielle Filmtext?
Jawohl.
Nee. Ist es von einer anderen deutschen Seite geklaut?
Nee, lass mich doch nicht so fies auflaufen.
Entschuldigung, ne, ist das nicht okay.
Hademann war der einzige Vernünftige. Ihr vielen Bumsi lassen mich hier auflaufen mit meinem Text.
Der Film erzählt die wahre berührende Geschichte des ersten farbigen Clowns, der im frühen 20. Jahrhundert nach Paris kam, zusammen mit seinem Showpartner und dem weißen Clown Fauty. Das Publikum Abend für Abend begeisterte. Boah, Alter.
Der Typ heißt Schokolade. Und ich finde auch, nur mal
so. Das ist sehr rassistisch.
Das ist super rassistisch.
Es ist farbig sagen ist übrigens rassistischer als schwarz zu sagen, Freunde.
Das ist, vor allen Dingen, es ist der erste farbige Clown. Alle anderen davor
hatten
keine Farbe. Also die hatten auch keine rote Nase.
Schwarzer ist ja offiziell.
Ja.
Aber farbig ist ja rassistisch.
Schwarz ist auch schon so.
Nee, die schwarze Community sagt, schwarz ist.
Ja, genau.
Sollte man sagen.
Kann man sagen, ja, aber.
Ich habe ja Ethnologie studiert.
Benedict Cumberbatch hat dafür mal auf die Nuss bekommen, dass er farbig gesagt hat.
Farbig geht gar nicht.
Da hat die schwarze Community gesagt, Alter, nenn uns doch schwarz.
Ja, schwarz ist halt in Deutschland.
Die sind halt auch weiß.
Also black ist halt, black ist so ein Ding, das.
Und die Asiaten sind halt, nein, schwarz.
Also da ist halt so ein Homie am Start und der wird jetzt halt der erste Klon und dann den spielt Oma C.
Bekannt aus Ziemlich beste Freunde.
Genau, deshalb habe ich es auch mit reingenommen, weil manchmal kommt ja so ein Film aus Frankreich so im Frühsommer ganz gut an in Deutschland.
Ich glaube, und, das wird auch mit.
Das könnte nämlich durchaus sein, dass das so ein Feel-Good-Film wird, ja, so ein Hit wird, weil ich denke mal nicht, dass es sich hierbei um ein hochtrabendes Drama so, handelt, genau, sondern eher eine
Tragödie. Beruhigen wir uns mal, wir haben noch massig Zeit.
Wir
beruhigen Zeit. Uns
jetzt, gar keine Zeit mehr, wir sind viel zu viel auf dem Bett.
Bei der letzten Frage würde ich den Film
ganz gerne noch. Was haben wir gesehen?
Ich habe übrigens letztens beim Security-Check-In stand Michael Haneke vor mir, das war sehr
witzig. Ernsthaft?
Ja.
Und? Hat er sich beschimpft?
Hast gefragt, was der Internet
hat? Hat er Essensreste im Bad? Nee,
der macht das. Alter, jetzt ist mal, ganz kurz, jetzt ist mal in real. Der Internetfilm ist verschoben. Als Zwischenfilm kommt ein Film über die Flüchtlingskrise.
Über was? Ach so, wirklich?
Oh, ja, krass. Ja. Okay. Das erfreut mich drauf.
Mal so kurz als ein paar News aus Wien.
Ja, genau. Ich war nämlich in Wien und da war er vor mir und dann dachte ich so, geil, fliegt er jetzt wirklich mit mir nach Berlin? Das wäre ja Hammer, weil ich saß irgendwie sehr weit vorne.
Mhm.
Aber er ist dann nach Paris geflogen.
Ah. Weil da dreht er
halt, aber es war ja, wirklich, dann dreht er wahrscheinlich.
Ja, aber er dreht den mit Isabelle Huppert, diesen
Film. Oh, nee. Oh, nee, die Frau.
Die ist super geil, das ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, Mann.
Echt?
Das ist verständlich.
Es tut mir leid, aber die Klavierspielerin war ja absolut supergeil. Furchtbar, ey. Das
habe ich zu Hause DVD, habe ich schon fünfmal
geguckt. Schlimmste Film, das ist ein
mega geiler Film,
die ich je in meinem Leben gesehen habe, ey.
Oh. Das ist heavy shit, ja.
Der ist krass, aber ich finde den irgendwie echt faszinierend. Also, das ist so, ich muss den ab und an mal gucken, weil ich finde den so krass, ja,
das
geil.
Ist gut.
Und denke mir dann immer so, ich will nicht gucken, ich kann nicht wegkommen. Ah, doch, guck das. Irgendwie holt er mich irgendwo ab. Ich will gar nicht wissen, warum.
Ja, ich finde, er hat seine Berechtigung in dieser Welt. Der ist gut.
Der ist sogar ganz lustig, stellenweise. Aber das wird jetzt zu weit.
Darf ich anfangen, weil ich habe was
ganz
Kurzes
nur.
Und ich muss auch ein bisschen Lulu.
Ja, los, kurz.
Wir machen, jetzt ruhig immer.
Nein, jetzt ist auch mal gut. Jetzt lass mal den Tobias dran.
Der macht jetzt wieder Stress hier.
Abgeworfen wird der Philipp.
Sommer in Orange habe ich gesehen.
Sommer in Orange?
Eine deutsche Komödie, Melodram, so ein bisschen so
kam im Fernsehen?
Kam im Fernsehen.
Ja,
guck mal, in Brandenburg lief nichts,
aber dich zufälligerweise genau, mal an. So.
In der Märkischen Schweiz hatte ich nur eingeschränkten Empfang. und es geht um die wilden 80er, eine Kommune, so ein bisschen so langhansmäßig angehaucht. Aus Kreuzberg zieht nach Bayern aufs Land, um dort ein Meditationscenter aufzubauen.
Super Idee.
Und es geht um, also die sind sozusagen, die haben einen indischen Guru und das sind halt
weil
so
man nur in Indien meditiert,
nicht. Linke, anarchistische Kommunarden. Und das Ganze wird erzählt aus der Perspektive eines Mädchens, der Tochter von einer Frau, die da sozusagen in der Kommune lebt. Und es ist natürlich so dieser Widerspruch zwischen linke Kommunisten oder linke Kommunarden versus bayerisches Trachtengemälde. Und es klingt halt wie eine furchtbare deutsche Komödie, aber die ist richtig gut. Also richtig gut ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich war ganz überrascht, wie nonchalant, wie elegant und wie unvoreingenommen das Ding erzählt wird, weil es wird tatsächlich was erzählt, denn dieses Kind ist zwischen den Welten und die Mutter ist nicht zuständig oder fühlt sich nicht zuständig, weil sie sich selber verwirklichen will und weil sie, also damit ist der Film auch irgendwie super zeitgemäß. Es geht um eine Frau, die hat halt andere Sachen im Kopf als Mutter sein und währenddessen ist halt dieses Kind irgendwie auf sich alleine gestellt und sucht dann in der bayerischen Provinz Anschluss an die Bürgermeisterfamilie und der Bürgermeister will natürlich die scheiß Hippies aus seiner Stadt raushauen und so gibt es ganz viele Brüche und Widersprüche und da spielt Oliver Kuritke mit und der ist da mal gut gecastet. Der ist halt so der verharzte Kiffi-Typ, der irgendwie so, weiß ich nicht, die ganze Zeit so kalauern darf und der Film ist teilweise lustig, aber an den richtigen Stellen nimmt er sich auch sehr ernst und immer dann, wenn ich eine gute deutsche Komödie sehe, muss ich das hier lobend erwähnen, weil ich so viel über sie meckere. Kann man wirklich gucken.
Wie hieß der?
Sommer in Orange. Weil schön, die alle orange gekleidet sind.
Aber das ist, ich glaube manchmal, dass der gute deutsche Film sich immer noch im Fernsehen befindet.
Ja.
Weil ich glaube, viele Komödien kommen einfach nicht ins Kino. Weil ich habe ja auch, ich glaube, es war vor ein paar Monaten, vielleicht vor zwei, wo ich auch an der Ostsee war und diesen Film mit Tom Schilling gesehen habe.
Ja.
Den ich ja auch super fand. Der wo ich mir dachte, krass, das ist auch nur so ein Film fürs Fernsehen, aber mega gut.
Ist durchaus möglich. Also du hast halt ab und an mal einen wirklich starken Tatort dabei.
Der lief aber im Kino.
Ach echt?
Ja, cool. Der war Universal und so weiter. Also der war auch.
Aber du hast halt auch manchmal ab und an sowas an einem Mittwoch, das ist so der Filmabend in der ARD, da hast du halt auch, sagen wir mal, vielleicht 60% Sachen dabei, die mich oder nicht so ansprechen oder wo man sich so denkt, naja. Aber ab und an sind da auch echt schöne Sachen bei. die definitiv auch hätten im Kino laufen können. Also die sich wirklich lohnen und auch qualitativ wirklich gut sind.
Mhm. Der Tatort gestern allerdings stand auf einem anderen Blatt, oder?
Der Tatort von gestern führte dazu, dass meine Freundin meinte, ich kann dem nicht folgen. Ich finde das überladen und völligen Mumpitz. Und ich war irgendwie in der richtigen Stimmung mal wieder und saß da dem und dachte mir, ach, das ist alles ganz nett.
Also, hast du die Brücke gesehen?
Aber ganz ehrlich, die Frau, diese Polizistin, die war völlig bescheuert.
Ja, das war eine ganz schreiende Kopie von dieser...
Die Brücke, genau.
Diese mit, dänische...
Super geil, hier mit, na,
genau, da ist
richtig, Kim Bodnia.
Genau, und das ist nämlich super. Und da haben sich ein paar deutsche Autoren gedacht, ja, schreiben wir doch einfach ab von unseren Nachbarn und bringen halt diese Spurensicherungstante dann sozusagen, also wir bringen den gleichen Charakter in den Tatort rein. Und die wird dann auch eingeführt mit den gleichen Methoden, nämlich dass sie sich halt in der Öffentlichkeit dann unter den Achseln sauber macht, weil die so autistisch ist.
Und nein, so. Die sagt so, ich habe nicht geschlafen, ich will aber nicht stinken.
Genau.
Und dann und guckt sie halt sich halt, eher, also Nils Stedefreund ist so der Kommissar, also Herr Mumsen, und dann sagt die so, die finden sich so ganz gut, und die ist halt so, muss man erstmal arbeiten, Sex machen wir danach.
Och.
Und er so,
Und das Geile ist, in der Originalserie funktioniert das halt, weil das ein interessanter Charakter ist.
Also Anke sitzt daneben halt und sagt, dumm. Kotz, und ich sitze da und denke so, ist irgendwie seltsam. Also ist halt Bremen, man darf auch nicht vergessen, Bremen-Tatorte sind meistens extrem überladen, und da gibt es immer auch einen hohen Killcount.
Ja,
okay.
Ich habe mal schnell 25th Hour gesehen von Spike Lee, großartiger Film.
Sehr guter Film.
Habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, ganz fantastisch, großartig.
Also, Ed Norton, ne?
Ja. Macht Spaß. War sehr begeistert.
Ich muss dazu sagen, ich habe den Film das zweite Mal gesehen mit Philipp zusammen. Beim ersten Mal war ich so, ja, fand ich super. Und jetzt war ich so, krass. Also beim zweiten Mal hat der nochmal irgendwie eine ganz andere Wirkung auf mich gehabt. Ich war danach einfach. Boah.
Der war so fantastisch. Also ich war echt hin und weg.
Das ist schön.
Das Ding ist, ich will den gerne auf Blu-ray haben, aber den findest du bei Amazon, gibt es den nicht. Also gibt es den nur auf DVD. Das ist ärgerlich.
Wahnsinnig ärgerlich.
HD. Ja, ist so. Ich hätte den gerne.
Dieses rote Cover mit dem Hund drauf.
Ne? Genau.
Ja.
Ja. Dann habe ich noch geguckt, hier das Sherlock-Special, die Braut des Grauens.
Oh Gott.
Was denn? Was ist denn?
Philipp so, hat, ich wollte Philipp hat gesagt,
ich wollte es kurz machen, aber Philipp, jetzt, mein
er
Freund.
Er hat mir davon erzählt und hat fast gar, also ich also, hatte fast Freudentränen in den Augen. Meint, er hat immer angehalten, zurückgespult und
weil es geil ist. Ich hab's so zelebriert.
Das Weihnachtsspecial war doch mega konvolut überladen.
Ja, nee, du hast einfach keine Ahnung.
Sherlock-Fan.
Das war so fantastisch, auch wie die Brücke immer wieder zur Gegenwart geschlagen wurde. Die einen meinen, dass es am Ende ein bisschen wirr. Ich fand das...
auch?
Nee, ich fand das einfach perfekte Überleitung.
Du hast es einfach verstanden.
Ja. Und Andreas Engelhardt zum Beispiel nicht. Nein, kleiner Spaß. Aber ich fand das großartig. Ich fand das auch wirklich gruselig. Also es war, die Braut des Grauens ist wirklich grauenvoll. Also es ist wirklich gruselig. Fand ich toll. Jetzt nur noch, und zwar dann habe ich auch noch, weil ich so viel Zeit hatte, mir gedacht, ich gucke jetzt mal, weil es mich politisch interessiert, Marseille. Diese Netflix-Serie, diese französische.
Mit Gérard Depardieu?
Genau. Ach, ja. Diese französische Netflix-Serie.
Netflix wollte so hart, dass ich das gucke.
Ja,
immer
diese Eigenproduktion. Ich habe mich, als der erste Trailer kam, war ich Feuer und Flamme. Weil ich dachte, ist genau mein Ding. Und jetzt noch mit Gérard Depardieu, ich finde den ja großartig.
Auch menschlich?
Nee.
Ach so.
Also doch. Der ist scheißegal, was der macht. Nein, aber ich mag den als Schauspieler. Ist halt so.
Wenn man mal von der Politik von Hitler absieht, war der auch okay.
Der Dicker. Ne? Oh, puh, alter Schwede, das ging gar nicht. Ich konnte nicht mehr weiter gucken.
Ja, glaube ich.
Es hatte halt wirklich...
Ich fand den Trailer noch nicht mal gut.
Es hat so ein wie hier, weiß nicht, alles, was zählt auf RTL, so eine Serie fürs französische Vorabendprogramm. Es geht unglaublich schnell. Abgesehen von Gérard Depardieu sind die anderen Schauspieler, mega schlecht. Vor allen Dingen, es geht ja denn, dass sein Assistent, der seit 20 Jahren, der sieht auch aus, die blonden Haare hat er, die sind doch gefärbt, ey. Vor allen Dingen, der ist seit 20 Jahren sein Assistent und jetzt wendet er sich gegen ihn und das. Ah, nee. Oh, und dann ist da auch irgendwie noch so ein Nebenstrang und irgendwo ein Bonlieu da, wo Kriminalität hochgeschrieben wird. Und, ja.
Französisch?
Und seine Tochter.
Baguette, oh la la.
Qu'est-ce que c'est? Panne Wust und Français.
Je suis généreux.
Oh la la. Philippe.
Seid ihr dumm.
Oh la la, Philippe. Hast du gehabt eine Untertitel oder parlierst du Français?
Ich hatte zwar 4 Jahre Französisch in der Schule, aber...
Natürlich hat er ohne Untertitel geguckt.
Natürlich nicht. Kein Wort
verstanden. In welcher Sprache waren die Untertitel?
Deutsch. Deutsch natürlich, gut, damit ich was verstanden habe.
Okay.
Nee, war, also fand ich wirklich, würde mich interessieren, ob die andere Zuhörer das auch würd geguckt haben. Würde mich mal rasieren.
Ja, ja, rasier dich mal.
Das war eine Bitte an dich.
Okay.
Nein, hat mich,
nee, danke. Also es finde ich auch gut, dass du mir das jetzt erspart hast, dass ich da wirklich 15 Minuten rein.
Nee, wirklich. Das, also ich habe nach einer Folge konnte ich nicht mal weitergucken. Auch wenn jetzt jemand sagt, irgendwie es geht. Der Stil passt halt nicht. Das ist wirklich ja, so.
Ich glaube sofort.
Alles, was zählt, 800 Folgen auf Kanal Plus. 19 Uhr vor den Tagesthemen in Frankreich.
Das ist halt das größte Revier aus Frankreich.
Ja. Also wenn du irgendwas Französisches siehst, ist immer Kanal Plus beteiligt. Ja, immer.
Immer
ja.
Kanal Plus. Also, und dann kommt es aber noch manchmal so auf Cine 5 oder so. Ja.
Nee, war ich sehr enttäuscht. Also muss man nicht.
Okay.
Gut, der arme Gérard.
Ja.
Aber der hat schon viele schöne
ich
Sachen.
Ich glaube ja, dass ich glaube dieser Cyrano de Bergerac.
Welcher Jahrgang?
Wie alle immer einen ja. E an.
Das ist mein Lieblingsfilm. Ja.
Welcher Jahrgang?
Hat er 2 gemacht, oder was?
Nee, ich wollte nur fragen, wie das im Abgang schmeckt.
Achso. Ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm mit Gérard Depardieu. Den fand ich ja? richtig, da hat er richtig, also es ist Roxanne mit ja. Steve Martin.
Ist das Remake, ne?
Ist das Remake. Ja. Und das ist das Original und der ist wirklich sehr gut. Also es ist ein richtig sehr, ein schöner Film über Schönheit und Liebe und
wenn sie tanzt, dann
da kann man sich in Gérard Depardieu
ja.
Dann haue ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal eine Filmempfehlung raus.
Oh.
Den habe ich jetzt zwar nicht diese Woche geguckt, was aber auch scheißegal.
Jetzt der große Rote mit dem
zwar,
blöden Schuh.
Nein. Und zwar, weil du Gérard Depardieu angesprochen hast. Ja. Das ist so ein Film, den habe ich lange irgendwo gesucht und das ist ja also vielen Dank übrigens, dass mir Leute geschrieben haben, wo ich Geld oder Leber kaufen kann.
Ja, in den letzten wirklich, Podcast. Ne?
Das ist echt total lieb. Also ich bedanke mich da ganz herzlich.
Ja.
Und das ist wie, echt
wie so eine sanft und sorgfältig ja, Gemeinde
hier. Ja, richtig geil. Fest und flauschig jetzt. Aber ja, es ist richtig geil.
Marc Anatolio.
Es wurde halt auch Marco? Glaub, kann sein, ja. Auf jeden Fall müssen wir nochmal nachgucken, vielleicht auch Tyler Durden geholfen. Also auf jeden Fall einer von unseren Spezies hat uns geholfen und auch intern Theresa nochmal vielen Dank. Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass wenn ich eine Version kaufe, ich noch einen anderen Double-Feature-Film ertragen muss. Also sehr nett.
Ah, okay.
So, jetzt kommen wir, lange Rede, kurzer Sinn, die Ausgewurften. Gérard Depardieu, 1973, ist einer seiner ganz frühen Filme.
Seine anderen so jetzt so,
ich Debüt bevor. Von Isabelle und Huppert. Jean Reno. Ein
schon wieder die Tante.
Super geiler Film, der einfach einen ganz abgefahrenen Bruch hat von Stimmung. Und den kann ich jetzt schlecht erzählen, sonst spoilere ich den. Aber ich habe den mal irgendwann zufällig geschaut und dachte mir am Anfang, also ich kann ja sagen, der fängt halt sehr flapsig und lustig an. Und wenn man halt so drauf ist wie ich, bleibt man bei sowas dabei. Wahrscheinlich würden viele dann abschalten, weil die sich denken, what the fuck, der große Blonde mit dem ne, Schuh. Aber dann kommt irgendwann Jean Moreau, eine große französische Schauspielerin ins Spiel und dann nimmt der Film eine ganz andere Wendung und ich kann den wirklich nur empfehlen. Ich finde, das ist ein sehr stimmungsvolles, abgefahrenes, interessantes Kino.
Okay, glaube ich dir sofort.
Hast du dir voll gemerkt?
Die Ausgebufften auf Deutsch. Auf
ja,
Französisch hat er bestimmt einen viel besseren, passenderen Titel.
La Ausgebufte.
Nee, da musst du ab und zu Lausgebüft.
Achso, das war weiblich.
Lausgebüft. Lausgebüft.
Und der kam halt auch nicht mal wieder irgendwie seit Ewigkeiten, kam der dann mal auf Arte und dann habe ich mir den gegönnt und fand den.
Oh, der Herr guckt Arte.
Ja, meine Fresse, wird Arte geguckt. Ich, alter Kunstspacken.
Ich werfe noch einen Film kurz rein, den ich gesehen habe: The Spectacular Now mit Miles Teller, Shaim Wuri und Brie Larson.
Ach, du spielst auch mit?
Ja.
Achso, ich habe immer noch das Netflix-Cover gesehen, da waren nur mit die beiden.
Ja, wurde mir von einem Kumpel sehr ans Herz gelegt, der meinte, den musst du unbedingt sehen. Ein schöner Film über Liebe. Ich habe sehr lange rausgezögert und gestern hatte ich dann Muße dazu, den mal zu gucken. Und ich glaube, er findet den Film nur so gut, weil die Freundin von dem irgendwann aussieht wie seine Ex-Freundin. Wo ich mir die ganze Zeit dachte, ja, Vertigo. Doch, gewisse Ähnlichkeit.
Hat sie Pipi in den Augen?
Ich? Nee. Ich fand den...
Nee, dann gucke ich den nicht.
Ich fand den nett, irgendwie ganz charmant, aber... Och.
Das war damals so diese Phase, die Shailene Woodley hatte, als sie diese ganzen Teenager-Indie- Romanzendinger, ne? So White so, Bird in a Blizzard und
Splash. Ja, ich fand den gar nicht schlecht. Ich hab den gern geguckt. Der war.
Ja, ich dachte gar nicht. Der war irgendwie schön. Ich glaube, ich habe dem 7 von 10 gegeben.
So. Dem fehlte so das Quäntchen, was ihn so, weiß ich nicht, zeitlos macht oder irgendwie zu was Größerem oder so. Aber ich fand ihn gerade deshalb irgendwie ganz nett. Also und der,
ist dir auch aufgefallen, warum trinken die denn die ganze Zeit?
Das war ja eine,
das könnte
war,
also man dich auch Witz, fragen, Christoph.
Nein, jetzt ohne Witz. Ich habe noch nie einen Coming-of-Age-Film gesehen, der so in jeder Szene gesoffen wurde.
Da geht's ja,
Alkohol?
Da geht es ja darum, dass sein Vater oder seine Mutter ist.
Ja, aber gut, das kann man dann auch. Also, dass er dann wie sein Vater ist, klar. Das merkt man auch schon an seinem Lifestyle an sich. Dass er wirklich aber ja, Flachmann mit hat und bei der Arbeit und mit ihr dann und in jedes, und dann schüttet sich hier was rein und säuft die ganze Zeit.
Ach, wirklich? Denk,
ja, so also es geht halt in dem Film eigentlich nur darum, dass er der Sohn eines Alkoholikers ist und dass er durch die...
Das interpretiert, das sagen die nie so offen, dass
er junge Liebe... dass junge Liebe quasi einen rausholen kann aus diesem Sumpf der Adoleszenz, wenn man da so drinsteckt und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.
Aber wenn die junge Liebe vorbei ist, dann geht's wieder knallhart
da rein. Ja, das wissen wir alle, aber mehr ist das nicht. Und der Film erzählt auch nur das. Also junge Liebe kann dich retten, so in dem richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt an der... Das will ich sagen. Und ich fand es schön. Also ich fand es schön, dass der Film so eine einfache Message hat. Etwas, was wir alle schon mal erlebt haben. Dass dann, wenn es uns halt schlecht geht, so Ende mit so 17, 18 oder so, wenn man dann groß verliebt ist, dann setzt man sich mit seinen Eltern auseinander und dann hat man halt plötzlich so Probleme, wo man nicht mehr genau weiß, finde ich die eigentlich cool oder was bringt mir die Zukunft und wer bin ich? Und dann kommt da halt eine heiße Braut, die dich halt liebt, einfach nur liebt und die Welt ist wieder in Ordnung.
Das erzählt der Film. Das fand ich halt sehr charmant, dass die Liebesgeschichte zwischen den beiden nicht aufgeplustert war, sondern einfach sehr grounded und sehr charmant und irgendwie süß und niemand hat da große Gesten gemacht. Alles war so sehr nah am wirklichen Kennenlernen, glaube ich. Das passiert so und dann ist es irgendwann so und dann ist es irgendwie schön und auf einmal sagt man sich so Dinge und es ist auch okay. Und das war nie so, dass ich das Gefühl hatte, da kommt gleich ein Feuerwerk hinten, weil sie ihm jetzt irgendwie Dinge sagt. So. Sondern das ist einfach so, ja, ist doch süß.
Ja.
Und das konnte, also der Film war halt sehr für mich teilweise, ja, authentisch und das mochte ich. Aber er erzählt halt am Ende nicht so viel Großartiges.
Nee, genau, es ist authentisch, aber dem fehlt so der Glamour und...
deswegen ihn fand ich halt teilweise auch ein bisschen nervig. So. Aber okay, war einfach wahrscheinlich persönlich gesehen.
Welcher Film, fragt Tyler.
Ach so, jetzt ist einfach abgewirkt. Nein,
hast du noch was?
Nein, alles gut.
Welcher Film, fragt Tyler Durden, hat bei euch eine enorme Wut hervorgerufen?
Ich finde schön, dass Tyler Durden das fragt.
Ja.
Weil dann gehen wir jetzt in den Fight Club und prügeln das weg.
Aber ich habe den damals gesehen, da war ich wirklich sauer auf die Welt irgendwie. Was, und da hat er mich auch voll abgeholt.
Ach so, ja. Stimmt.
Also als er seine scheiß Ikea-Möbel rausgeworfen hat und abgefackelt hat, habe ich gedacht, fuck it, habe ich auch Bock drauf.
Ja. Das aber das war nicht mal Wut. Also ich habe jetzt Wut so interpretiert wie Ungerechtigkeit. So.
Echt? Ach so. Ach so, wirklich?
Ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, die Jagd.
Oh ja.
Da hatte ich mega Wut und dachte mir, was für ein
abgefuckt das ist. Das ist schon so interessant. Du hast Wut. Ich habe gerade hier die Frage Wut interpretiert, weil ich den Film so scheiße fand.
Ach so.
Auch das ist möglich. Ich glaube,
das habe ich auch
kurz gemacht. Jetzt wird die Frage immer besser. Weil es war bei mir nämlich, ich sag's immer, Only...
Lovers Left Alive.
Nein, Only God Forgives von Reffen. Oh, Alter, nach 20 Minuten dachte ich mir, komm aus dem Pott, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht. Und dann war das so ein Kackfilm. Da war ich so richtig wütend. Aber interessant, ja, stimmt.
Und dann,
die Jagd auch, ist, also...
Ja, das, da war ich... Also, wenn Filme Ungerechtigkeit, also nicht Ungerechtigkeit, ja doch so ein bisschen aufzeigen. Ich habe auch American History X, hat mich auch mega wütend gemacht. Wo ich mir so dachte, so, Mann, was sind
die? Ich wollte gerade sagen, diese ganzen Filme, die so ein politisches Problem anreißen, wo so ein Individuum am Ende dann halt gefickt wird vom System oder von der Gesellschaft oder vom Konzern und dann halt das nicht aufgeklärt, also sozusagen nicht aufgelöst wird für den Zuschauer, wo man dann halt mit dieser Wut in die Welt entlassen wird. Das sind halt so Sachen, die bei mir auch voll hängen bleiben.
Ja, fällt dir ein Beispiel ein?
Also ich habe jetzt American Crime Story gesehen, das ist zwar eine Serie, aber das hat mich teilweise auch schon ganz schön stinkig gemacht. wie
Making a Murderer war bei mir auch so.
Ja, solche Sachen.
Ja. Oh ja.
Oh, das hat mich auch mega wütend gemacht.
Ja. Puh. Nicht dann noch so, weiß ich nicht, in den 70ern eigentlich das ganze New Hollywood hat immer so diese, hat sich immer so das Happy End verwehrt und dann einfach die Helden am Ende abgeballert, damit da sozusagen moralisch so ein Pflock in die Erde geschlagen wurde.
Aber ganz ehrlich, weil ich glaube, entweder habt ihr den Film schon gesehen oder er ist euch egal, einfach das Ende von Easy Rider,
das
kann einen schon auf allen Ebenen total wütend machen.
Ja, ja.
Stimmt. Und es gibt aber auch so im europäischen politischen Kino der 70er halt viel, so diese Mafia-Filme und so, oder was es da so gibt, wo einfach Leute unschuldig irgendwie im Knast landen und die werden einfach krass gefickt. Ja. Und da passiert nichts, die bleiben da drin. Und so, also so unschuldige Leute, die irgendwie...
Mann beißt Hund.
Ja, das ist halt auch so. Also das sind so ganz frustrierende Dinge und... wenn ich jetzt schon mal am Mikro bin, falls ich es doch, ich habe mir überlegt, wenn ich es doch an Filmen nehme, also von der Qualität her, einfach alles, was irgendwie mit Torture-Porn zu tun hat. Ich finde das sowas einfach widerlich und scheiße.
Ja,
und ich frage mich, was das soll und wer was davon hat und warum man sowas tut. Und ich verstehe auch nicht zu sagen, ich muss es so krass machen, dass man es irgendwie kaum aushält zu gucken. Und das ist jetzt Kunst.
Das, genau.
Und das ist in meinen Augen ist es einfach nur ekelhaft. Und es tut mir leid, falls ich da jetzt zu spießig bin oder dafür nicht offen. Aber ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, was das soll.
Ich finde das genau, die 120 Tage von Sodom. Also was das soll, verstehe ich absolut nicht. Aber das ist so ein, also wenn die da ihre eigene Scheiße fressen und was weiß ich, also... geht gar nicht.
Ja, da würde ich glaube ich noch, also mich würde sowas
jetzt irgendwie, ich verstehe schon in der Zeitepoche dann irgendwie der italienische Realismus da und hast du nicht gesehen. Aber
also, dass ich hier das halbe Internet auf Saw 7 irgendwie runterholt, das kotzt mich auch an.
Ja.
Aber Martyrs zum Beispiel hat für mich funktioniert, auch wenn er schwer auszuhalten
war. Das ist so ein schmaler Grad. Ja, ich glaube, Sodom hat noch eine künstlerische Mission.
Würde ich ihm nicht absprechen, stimmt.
Aber also spätestens bei Saw 2 oder so ist es klar, da geht es ums Geld machen. Und dann sind die noch nicht mal wirklich, also dann sind die Schockwerte auch so billig. Und klar geht es da vor allen Dingen um Teenager, die das erste Mal so mutprobenmäßig halt sagen, ich habe Saw 3 gesehen, Alter, was ist da passiert? Aber es ist schon dumm. Also Torture Porn ist schon wirklich ärgerlich, weil denen fehlt jegliche Grundlage irgendwie als Film irgendwie was zu bedeuten, sondern da geht es wirklich nur um dieses vordergründige, mutprobenmäßige, jetzt quälen wir mal so auf die und die Weise. Mich langweilt das auch total. Also mich langweilt das eher, weil ich so ein bisschen im Horrorgenre auch so ein bisschen länger schon unterwegs bin und dann schockiert einen das auch nicht mehr. Aber ich kann das total nachvollziehen, Marek. Ich finde es auch total blöd.
Ich muss dazu sagen, dass ich diese ganze französische Welle, die ja dann kam mit Martyrs, Frontiers, Inside und irgendwie noch einen, der mir gerade nicht einfällt, die habe ich dann alle mitgenommen und spätestens, ich glaube, Frontiers, glaube ich, auch gesehen und so. Frontiers, jedenfalls, da, wo sie auf diese Nazi-Familie treffen. So.
Ja.
Da war ich dann raus. So. Ich habe den gesehen und dachte mir, okay, reicht. So, ich habe jetzt irgendwie 6-7 Filme davon gesehen. Jetzt reicht's auch. Und war es auch um. Und ich glaube, seitdem kam da auch nichts mehr. Also das war so ein kurzer, in 2 Jahren kam da so eine Welle und dann war es das, weil alle dann irgendwie übersättigt waren, weil die haben halt auch nicht viel zu sagen.
Ja, dieses Green Inferno, was Eli Roth da letztes Jahr noch rausgebracht hat.
Ja, aber der schwimmt sowieso auf einer anderen Welle.
Ja.
Also auch, ich weiß nicht, der kann da glaube ich auch nicht loslassen von. Der findet es einfach irgendwie auch, glaube ich, geil.
So. Ja, ja.
Er findet es einfach cool, mit 800 Liter Kunstblut am Set zu stehen. So. Ist halt so.
Ach, vielleicht war es ja auch real.
Ja. Was war? Ja, genau. Ja, nee, es wird es immer geben. Es gab schon immer so eine Filme. Also ist es dann wirklich Torture Porn? Für mich ist das ja immer so ein bisschen... Also die Grenze zwischen einfach nur Splatter, der halt übertrieben gewalttätig ist, und Torture Porn ist für mich immer nochmal ein Unterschied.
Splatter, ja, wie großer Unterschied. Ja. Also Splatter ist
und
ja...
Und Green Inferno sagen halt eher eine Note, ne?
Genau. Und vielleicht sogar eine humoristische Note, Splatter. Splatter ist nicht die Realität abbilden, sondern... ein bisschen mehr Blut reinlegen, ein bisschen überzeichnen.
Ja, das hat ja auch so was Comichaftes.
Ja.
Also da bin ich jetzt auch nicht so irgendwie so wütend. Deshalb. Ja. Sowas, da denke ich mir so, das ist auch wie krass, aber das ist halt auch okay, das ist überzogene, comichafte Gewaltdarstellung. Das ist genauso wie wenn, wenn der im Pulp-Fiction neben den Kopf wegschießt. So. Mhm. Da denke ich mir auch nicht, oh, das macht mich jetzt wütend, sondern das ist nochmal was anderes. Aber ich meinte wirklich so explizit, wenn ich das Gefühl habe, dass man soll sich nur daran irgendwie entweder anekeln oder ergötzen, dass einfach Leute andere quälen. Mhm. Ja. Und das ist nochmal was anderes.
Ja, ja. Ja.
Für mich ist das ein Brei, den ich nicht gucke.
Dancer in the Dark war auch schön. Ja, da habe ich, glaube ich, auch
Dancing in the Dark, das ist ein super Song. Der ist
misslaunig rausgekommen.
Ja. Der ist in meiner Filme der schönsten, der viel Gutmovies.
Der hat auch so einen Ort dann für die Wut, ne? Weil also die Todesstrafe ist halt einfach schon richtig dumm. Also, dass die Menschheit das noch nicht hingekriegt hat, einfach mal abzuschaffen.
Das die wieder in Deutschland einzuführen.
Und damals auch Bowling for Columbine hat mich damals auch erwischt. Da war ich jung und naiv, aber der hat mich schon wütend gemacht auch.
Ja, kann ich ja nachvollziehen.
Weil das halt einfach so bizarr bescheuert war. Ja. 20 Jahre später, Charlton Heston, nichts hat sich geändert.
Ne?
In diesem Sinne verabschieden wir uns heute depressiv, schlecht gelaunt, mit diesem Cliffhanger.
Danke, Tyler.
Bis nächste Woche.
Jetzt können wir das nicht schon wieder.
So. Bis nächste Woche. Tschüss.